Hoodies und Trompeten. Fröhlich aufgestellt. Der Podcast von Stefan Illner und Konstantin Ballek.
Stefan.
Wann hast du eigentlich das letzte Mal ganz lange geschwiegen?
Ich wünsche erstmal ein frohes neues Jahr. So.
Ich habe das auch so ein Ding, da können wir gleich einsteigen. Frohes neues Jahr oder gesundes? Ich sag immer gesundes neues Jahr, weil frohes neues Jahr. 365 Tage auf und ab, alle sagen ja sowieso, posten mache ich auch. Schreiben wir rein. Ja, war gut, Höhen und Tiefen. Mhm. Gesundes neues Jahr. Bleib doch gesund. Ist doch super. Wann habe ich das letzte Mal viel? Ich schlafe ja 8 Stunden. Und wenn ich im Schlaf nicht rede, dann 8 Stunden.
Ja, bewusst, so dass du es aushalten musstest. Aushalten heißt ja, sich so ein bisschen zurücknehmen und dann zu sagen, quasi so.
Stefan, mache ich den Eindruck auf dich, dass ich derjenige bin, der Schweigen perfektioniert hat?
Ja, deswegen ist das ja die Frage, die mich am meisten interessiert.
Ich werde diese Aufgabe mit dir aus diesem...
Wir nehmen es für den nächsten Podcast mit, dass du mal über...
Eine Stunde leisen Podcast.
Genau.
Also, woher rührt die Frage?
Die rührt erstmal daher, dass ich dir jetzt auch erstmal ein gesundes neues Jahr wünsche und ich heute auch überlegt habe, als ich ein paar E-Mails verschickt habe, was schreibst du denn eigentlich darunter? Und ich versuche jedes Mal irgendwie einen anderen Spruch zu nehmen, wo ich dann denke...
Bis wann schreibt man überhaupt gesundes neues Jahr?
Genau, und das ist...
Ja,
hatte ich vorhin halt auch mit meiner Frau noch diskutiert, bis wann sagt man denn eigentlich gesundes neues? Das ist ja auch noch diese Kurzform, wenn irgendeiner auf dem Flur der gesundes neues, und ich dann immer denke, kannst du dir auch gleich sparen, weil...
Warum? Aber Juni ist vielleicht ein bisschen spät, aber für den kompletten Januar kann man das schon durchziehen.
Ja, aber es gibt keinen festen Dings. Also im Endeffekt könntest du jedem ein gesundes neues Jahr wünschen, wenn du ihn das zum ersten Mal siehst.
Dann reden wir nicht von Kalenderjahr, sondern wir reden von einem Jahr.
Ja, ist ja im Endeffekt, weil wann ist denn das Jahr neues Jahr? Neues ist ja dann halt...
Ich finde, die ersten 4 Wochen Januar kannst du schon machen.
Sehe ich auch so, kannst du machen.
Aber wenn du jetzt, ich sag mal, bei einem Lebensmitteleinzelhändler am 14. Februar rausläufst, der ja Walddienstag ist, schau da an die Blumenhändler und sagst frohes Neues, dann fragt man sich auch, ob du vielleicht eventuell zu lange Winterschlaf gemacht hast.
Okay, jetzt kommt bei mir so spontan der Gedanke, 14. Februar, ob die meisten jetzt zuhören überhaupt wissen, was am 14. Februar ist.
Aber, ja, habe ich schon gesagt.
Ja, aber die Frage ist ja, ob man den Zusammenhang halt rausgehört hat.
Ja, Blumenindustrie.
Ja, genau.
Ich mache das bis Ende Januar.
Okay. Und immer mit dem gleichen Standardspruch?
Nein. Nee, ich bin ja von mir selbst angelangweilt. Was? Aber gesundes Neues auf jeden Fall.
Ja, aber was könntest du denn alternativ noch sagen, wenn jemand dir entgegenkommt? Mal ein bisschen was Neues reinmal.
Meinst du jetzt als Grußformel?
Ja.
Na, servus, grüß Gott, hallo, wie geht's?
Nee, in Bezug auf das neue Jahr. Also ich könnte mir vorstellen, dass man zum Beispiel sagt, gesundes neues Jahr und immer ein nettes Lächeln auf den Lippen. Wäre doch auch mal eine neue Botschaft.
Also du könntest... Schon sehr übergriffig.
Du könntest ja dann hinten ran etwas noch Neues bauen.
Sätze mit Ja, aber, Stefan.
Ja.
Aber.
Aber. Du könntest aber damit ja ganz eigene Botschaften bringen. Weißt du, aus der Anonymität kommst du hervor. Du könntest zum Beispiel sagen, gesundes neues Jahr und 6 Richtige im Lotto.
Immer handbreit Wasser unterm Kiel. Glück auf. Also Weidmanns Heil.
Handbreit Wasser unterm Kiel, wenn du 80 bist, klingt dann natürlich ein bisschen komisch.
Wenn du erfolgreicher Segler bist, auch mit 80 ist es vollkommen egal.
Ja, aber wenn du auf deiner Matratze 2x90 cm Handbreit Wasser unterm Kiel hast.
Stefan, nein.
Dann fängt es an, lustig zu werden.
Ich finde, bei E-Mails, du hast eben gesagt, du hast eine E-Mail. Wenn du die ersten 2 Zeilen dafür brauchst, um irgendjemand irgendwas zu wünschen, nur aufgrund des Jahreswechsels, weiß ich nicht, ich schreibe das schon. Bewusst, sondern hier, boah, aber dieses, ich hoffe, du bist gut reingekommen und.
Ja. Dakar. Bin ich sofort dabei, diese Einleitung braucht keiner. Ich habe neulich für Weihnachtskarten oder Weihnachtsmails, die ich verschickt habe, habe ich dann ChatGPT in meinem Alter genutzt Und ich muss sagen, es war schon sehr lustig. Ich habe halt eingegeben, ich habe es jetzt gelernt, man muss ja einen Prompt schreiben.
Das ist korrekt.
Hatte neulich einen Kursus, wie man einen Mega-Prompt schreibt. Und zum Glück war ich in meiner Altersklasse nicht der Einzige. Wir haben uns alle angeguckt, aber wir sind...
War gut?
War sehr gut, weil es war gut erklärt. Und im Endeffekt ist es ja nichts anderes als das, was wir verlernt haben. Du lernst oder du solltest dich dem Thema spielerisch nähern. Und für mich ist es einfach so, ich gedacht habe, ey, wie cool ist das denn? Wenn ich mich mit dem Zeug auskenne, habe ich doch den anderen allen Vorsprung. Also ist das jetzt so ein Thema, was ich für 25 mitnehme, mich mit diesen ganzen KIs oder AIs oder wie die alle da heißen, auseinanderzusetzen.
Ist auch wichtig. Also in einem gewissen Rahmen.
Genau.
Aber es wird ja grundsätzlich gesagt, man ersetzt ja nicht den Menschen durch KI, sondern wir ersetzen Menschen, die mit KI arbeiten, mit Menschen, die
und
es nicht tun.
Das war das, was ich auch daraus gelernt habe, dass die Chance oder die Angst davor, dass man ersetzt wird, erstmal noch ein bisschen weiter in die Ferne geht.
Das ist so weit weg.
Aber A, musst du ja alles, was darüber generiert wird, ja eh nochmal gegenchecken. Also du kannst, solltest ja nichts, was so eine KI dir rauswirft mit irgendwelchen Sachen, solltest ja nicht 1:1 übernehmen, weil wenn da auf einmal drin steht, die Erde ist eine Scheibe, dann und du übernimmst das 1:1, wäre es ja ein bisschen blöd. Also wenn die was erarbeitet, sollte uns manchmal fachlich gegenchecken und dann gucken, was kannst du mit dem machen? Wir haben mal festgestellt gehabt in dem Bereich, wo ich jetzt tätig bin, dass wenn du Workshops vorbereitest, wenn du irgendwelche Texte verfasst, es ja unheimlich angenehm ist, wenn du schon einen Grundstock da hast und den dann korrigierst oder veränderst, als wenn du dich erstmal auf diese lange Reise des Findens halt machst. Und da waren wir dann.
Das sind Gedankenanstöße. Also du kriegst ja einen anderen Impuls, aber das Prompten bedeutet, also schlussendlich ist es ja nichts anderes. Digitalisierung oder Prozesse optimieren etc. Ne? Also wenn du Kuhmist Gold anmalst, ist es immer noch Kuhmist. So, und auch hier, ja, du kannst da reinschreiben, liebes Programm, gib mir neue Ideen für Rezepte. So, da ist ja nichts berücksichtigt, nehmen wir mal auf dem, ja? Was möchtest du, was isst du, hast du eine Intoleranz, möchtest du das essen, hast du dich entschieden, vegan? Das sind ja alles Sachen, die musst du reingeben. Das heißt, wenn deine Präsentation, dein Text etc. Wenn du nicht weißt, welche Richtung und um was es geht oder wer die Zielgruppe ist etc., so entwickelt sich auch dieser Prompt. Was ich daran viel interessanter finde, ist, jetzt müssen die Leute, egal ob ChatGPT und wie die Programme heißen und Gemini etc., die müssen ihren Prozess hinterfragen. Also sie müssen ja selber nochmal darüber nachdenken, mache ich das eigentlich gerade richtig oder nicht? Und damit scheitern ja schon viele Dinge, Menschen, Prozesse. Also ist das Programm, ja, also Problem ist nie das Problem, ja, das ist ja die Herausforderung, es zu nutzen, und das hat mit dem Alter auch gar nichts zu tun, ja. Aber zu sagen, was will ich denn eigentlich davon? Ja, bei allen Sachen, was will ich erreichen? Für wen mache ich das eigentlich? Ja, für wem will ich eigentlich gerade helfen? Du kannst ja auch ein Coaching nicht immer gleich aufbauen und. Aber dieses Hinterfragen, da muss ich, aber jetzt viele Schlüsselsituationen gehabt, wo ich das auch wirklich mal beschmunzle, wo ich sage, ja, das kann man so bei ChatGPT eingeben, das Ergebnis wird aber nicht gut.
Und das finde ich halt das Interessante, dass du jetzt mit der Erstellung des Prompts. Prompts oder Promptes?
Das ist schön.
Wunderbar.
Ein Prompt, viele Prompts. Mit Doppel-Z-E, Oxon.
Dass man sich da dann ja überlegen muss, was will ich eigentlich? Und ich glaube, das ist da, was woran die meisten bis dato auch gescheitert sind. Was will ich mit welcher Ausrichtung? Dass das uns positiv auch in der Zukunft ein bisschen was verändern wird.
Aber der Prompt ist dafür ja nicht zuständig. Du musst ja generell überlegen, was du willst.
Ja, aber um einen guten Prompt zu schreiben, muss ich ja überlegen, was will ich eigentlich. Und ich bin der Meinung, viele gehen heutzutage immer noch an Aufgaben ran, ohne zu wissen, was ist mein Ziel, mit welchem Einsatz will ich da.
Grundschullehrer zum Beispiel.
Ja, Grundschullehrer würde ich außen vor lassen. Ich wollte gerade mal nur was die ganze Zeit durch meinen Kopf schwammelt. Du sagtest, wenn man einen Kuhfladen Gold anmalt,
ja,
dann bleibt es ein Kuhfladen.
Ja.
Ja, aber
wenn du einen scheiß Prozess hast und den digitalisierst, ist es immer noch ein scheiß digitaler Prozess.
Aber es hängt ja immer davon ab, der Wert an sich, materiell bleibt der gleiche, der ideale Wert ändert sich nur. Ich hatte gleich die Fettecke von Beuys vor Augen und dachte so, wie geil wäre das dann mal, dass wir in einer Ausstellung irgendwo mal einen Kuhfladen hinmachen, den Gold anmalen und gucken, was wären die Leute bereit dafür zu zahlen.
Und das machen wir mit Harpe Kerkeling zusammen. Hulz 2.0. Finde ich gut. Ich habe neulich seine Reportage gesehen. Das ist ja nicht seine Reportage, das ist die von ARD, aber war gut.
Die Reportage über ihn.
Danke, dass du das korrigiert hast.
Wunderbar. Aber wo könnten wir denn so einen Kuhfladen?
München. Innenstadt, ein großes Schaufenster.
Ja, kannst du Beziehungen nennen?
Zu dem Schaufenster?
Also ich würde mir eher so Kadewe oder sowas.
Kadewe.
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 Ja, Herr Tier gibt es ja nicht mehr, von daher müssen wir halt ins Kadewe gehen.
Schön. Stefan, haben wir ein Thema eigentlich? Ich meine, so ein Neujahrsthema. Ich hätte ja was.
Also ganz ehrlich, ich bin immer froh, wenn Silvester vorbei ist, weil Silvester ist für mich so eine Veranstaltung, die braucht es nicht.
Hast du über Vorsätze, Neid, Missgunst? Und dann hatten wir ja noch dieses die Thematik über die inneren und äußeren Wirkungen der Wahrnehmung. Ja, da kann ich, biete ich dir an.
Ich ziehe jetzt mal an dem Finger hier.
Super.
Was war das jetzt?
Hast du Vorsätze?
Achso, übrigens, das war gerade der Mittelfinger.
Ja, genau.
Das kann ja ein scheiß Thema sein.
Nein. Aber hast du Vorsätze? Arbeitest du mit Vorsätzen? Ist dieser Kalenderwechsel für dich, wie soll man so schön sagen, ein Anstoß? Ich befürchte, jetzt sind die nächsten 4 Wochen die Fitnessstudios wieder voll.
Also, um deine Frage muss ich ein bisschen sezieren. Ja, ich arbeite mit Vorsätzen, aber nicht zum 1.1. als Anlass, sondern daraus, dass man das ganze Jahr sicher sieht, Ideen bekommt, wo man sich noch verändern könnte oder nicht nur Ideen, sondern auch verändern muss, habe ich eigentlich immer ein Ziel, mich zu verändern.
Aber die beziehen sich grundsätzlich nur auf dich. Also ist das eine Sache, wo du sagst, pass auf, das nehme ich mir vor.
Was könnte denn ein Ziel sein, was nicht mit mir zusammenhängt?
Umfeld, Job, Art und Weise mit deiner Partnerin umzugehen, Kinder, soziales Wesen, du grüßt 10 Leute beim Einkaufen, was weiß ich.
Ja, aber das ist so, also sobald ich irgendwo involviert bin, hängt es immer mit mir zusammen.
Ja, aber nur mit dir oder haben auch andere Leute damit zu tun? Das meine ich damit. Bist du auf die Wirkung dessen, was passiert, auf andere angewiesen? Oder ist das nur, dass du sagst, ich räume einfach mehr auf und dann ist das Thema erledigt? Ich gehe mehr zum Sport. Ich esse nach 22 Uhr keine helle Schokolade mehr.
Schönen Gruß nach Hause. Da würden sich jetzt einige freuen, wenn ich nach 22 Uhr freuen würde.
Nee, das war die Sache mit der Schokolade. Aber
nee, alles. Also ich habe ja im letzten Podcast ja auch erzählt gehabt, wie meine Jungs mich verändern, Impulse geben, gerade im Straßenverkehr. Musst du jetzt noch so komisch fahren? Musst du den über, Mensch, Vater, bleib doch mal stehen und lass den doch über die Straße.
Aber haben die schon Führerscheine?
Die sind gerade erfolgreich dabei, ihn zu machen.
Ja, okay. Das lasse ich jetzt mal so gelten.
Und ich freue mich schon tierisch, wenn sie den haben, weil ich dann sowas von einem entspannten Beifahrer auf dem Rücksitz sein werde.
Ach, Quatsch, hör auf. Kannst du das?
Auf dem Rücksitz ja, vorne nicht.
Also weil du dann reingreifen würdest?
Nein, für mich ist es einfach so, ein Auto hat 2 Zonen, entweder vorne oder hinten. Und
ihr Stefan Illner.
Vorne ist der Bereich, wo du schon durch diese riesen Frontscheibe, wo du durch das Armaturenbrett und alles ganz anders alles wahrnimmst, was da gerade so passiert. Wenn ich hinten bin, sitze ich schon mal ganz anders tief, kann gerne den Kopf so ein bisschen an die an die C-Säule anlehnen und kann dann einfach für mich sein, das richtig schön genießen.
Aber kannst du da loslassen? Das heißt, ja. Deine Kinder haben einen Führerschein gemacht, keine Straßenerfahrung etc. Wir sind auch noch in Berlin. Wieso bist du da so tiefenentspannt?
Also ich habe keine Ahnung, ob ich das kann, aber... Habe ich eine Möglichkeit, großartig einzugreifen?
Na, von hinten rechts nichts, wenn du da mit deinem Pausenbrot sitzt und deiner Zeitung.
Ja, das ist doch hinten rechts sitzen. Also ich freue mich jetzt schon drauf. Ich werde berichten, wenn es dann soweit ist, ob ich auch wirklich das gut umgesetzt habe. Aber ich könnte mir vorstellen, dass ich dann auch gerne hinten sitze als Beifahrer, wenn gar kein anderer, also nur noch der Fahrer mit dabei ist. Mal was ganz anderes.
Möchtest du deinen Jungs, wenn sie bestehen, eine Chauffeursmütze zu schenken?
Entschuldigung, sie lachen muss, aber ich habe eine zu Hause, die ich mir mal geholt habe für eine Hochzeit.
Da warst du der Chauffeur.
Da war ich der Chauffeur. Okay.
Und Chauffeur. Hätte ja sein können, dass du der Stripper bist. Ich wollte nur noch mal ganz kurz sicher gehen.
Also, mein zweiter Name ist Chippendale. Ja.
Schön.
Eine Chauffeursmütze, nee.
Ich weiß nicht, ob ich das einfach gut kann. Ich glaube, ich bin kein guter Beifahrer. Hängt auch echt von der Person ab.
Oh, ich habe dich neulich erlebt, wie du Beifahrer warst. Auch aus meiner beliebtesten Position hinten rechts. Ich fand dich hervorragend.
Dankeschön.
Ja, es war. Ich weiß nicht, ob es daran lag, dass du vierfach gefesselt an den Beifahrersitz warst oder nicht. Aber nee, warum nicht? Warum soll es kein guter Beifahrer
sein? Da ist, glaube ich, ganz viel situativ, Strecke.
Aber definier mir doch erstmal, wie würdest du denn jetzt einen guten Beifahrer definieren? Was ist denn ein guter Beifahrer aus deiner Sicht?
Naja.
Darf ich ganz kurz nur sagen, das war jetzt zum Beispiel ein Moment,
ja, aber da war ja nicht
Podcast, wo du sehr lange ruhig warst.
Ja, ich möchte eine vernünftige Antwort geben.
Also und der Rest des Podcasts nicht, oder
wie? Nee, da möchte ich keine vernünftige Antwort geben. Das ist ja ein guter Beifahrer. Ja, du musst halt vertrauen, aber wenn, ist das eine Person, bei der du sowieso schon ab und zu der Meinung bist, du darfst dich einmischen, oder ist es ein gekaufter Dienstleister, Dienstleisterin, also. Weil normalerweise, wenn du ganz ehrlich, also ich gebe ja ganz bestimmte Dienstleister, bei denen auch ich diversen Gründen partout nicht ins Fahrzeug steige und auch nicht benutze.
Die mit den vier Buchstaben und die mit R hinten enden?
Das mag sein, weil ich auch sehe, wie im Straßenverkehr, ich guter Beifahrer ist. Ja, das ist schwer. Ich glaube, umso mehr man eine Bindung zum Fahrer, Fahrerin hat,
sollte jetzt aber nicht eine Aufforderung sein, zu jedem Fahrer dann gleich eine Liebeserklärung abzulassen.
Nee, eben nicht. Umso näher du dran bist, ja, umso schlechter bist du Beifahrer. These. Hypothese.
Antithese.
Wenn deine Frau fährt,
ja,
bist du ein guter Beifahrer? Die ist ja sowieso egal. Du bist so ein Tiefenentspannter, ich ja nicht.
Wenn ich vorne sitze, bin ich kein guter Beifahrer.
Ach, guck.
Deswegen setze ich mich ja hinten hin. Dann haben wir alle was davon.
Also du bist nur ein guter Beifahrer, wenn die Ziffern, was bei dir ist also die Situation, ob du ein guter Beifahrer bist oder nicht, wo du sitzt.
Ja, weil ich dann weniger Eingriff aufs Geschehen nehmen kann und auch weniger mitkriege, weniger Reize, die mich dann dazu ermutigen, irgendwas zu sagen, irgendwas zu denken oder.
Wobei bei der Gelegenheit, ich finde, ich habe das früher immer irgendwie belächelt, aber da hatte ich auch keine Ahnung, da war ich zu jung, als ich meine Ausbildung gemacht habe. Ich finde es mittlerweile richtig gut, wenn man einen Fahrer hat, wenn man krasse Arbeitstage hat, weil du hast ein hohes Pensum, dein Hirn macht diverse andere Dinge, dann noch gestresst oder wie auch immer. Ich glaube, wir gehen zu unverantwortungsvoll mit dem Straßenverkehr und dem Straßengeschehen um. Ist natürlich auch geografisch bedingt. Also auf dem Land kommt man Drecker, musst du überholen, ist okay. Berlin, München, Hamburg, so, ich weiß nicht, wir sind auch immer alle überfordert, wenn plötzlich Schnee kommt im Winter oder Regen.
Kurze Frage, welche Stadt ist aus deiner Sicht, hat den schlimmsten Innenstadtverkehr? Weil du bist ja sehr viel in Deutschland unterwegs.
Das ist korrekt, das kann ich so nicht beantworten.
Alle sind schlecht?
Nein, aber du hast ja, wenn du Lokalmatador bist, wenn du in München wohnst und weißt, weiß nicht, Maximilianstraße ist voll, fährst da ist jetzt gerade die Baustelle und von 7.15 Uhr bis 7.32 Uhr sind die Guten unterwegs und dann aus deiner Perspektive die, deiner Meinung nach, die Idioten, dann fährst du anders. Ich denke, dass wir, das ist jetzt ein schwieriges Wort, durch die Überbevölkerung und die Veränderung der Infrastruktur, also wir haben ja, also ich jetzt hier die Fahrradwege bauen, hier steht ein Poller, da darfst du nicht mehr langfahren und, musste aber, ja, weil du da und dahin musst. Ich glaube, dass alles, was neu ist und was man nicht kennt, ist erstmal doof.
Ja. Yeah.
Und früher bin ich da immer lang gefahren, das ist mein Standardweg etc. Aber man merkt zum Beispiel in Berlin, gibt es drei Arten von Rush-Hour. Ganz früh morgens, so alles ab 5 Uhr, da fahren alle gepflegt irgendwie 15 km/h zu schnell, zügig, alle passen auf und du kommst relativ gut vorwärts. Dann gibt es irgendwann so einen Wechsel, dann fahren alle nur noch 15 bis 35 km/h, sind unvorsichtig, haben noch einen Kaffee in der Hand, träumen vor sich hin, hatten wahrscheinlich gerade Stress mit ihren Kindern, auf dem Weg zur Kita, Schule, irgendwas. Das ist ein ganz anderes Klientel. Und dann kommt so die Zeit, alles nach 9 Uhr, wenn das Gros, die weiß nicht, arbeiten oder sich wirklich um harte Jobs kümmern, die zur richtigen Zeit irgendwo sein müssen. Es sind ganz andere Menschen so. Und die kannst du natürlich viel besser einschätzen, wenn du 365 Tage in Berlin zur Arbeit fährst. So, das ist jetzt der Straßenverkehr. Aber du hast ja auch trotzdem noch U-Bahn, Fahrrad, Straßenbahn, Ost-West hier ist ja. Du kannst nicht sagen, das ist die schlimmste, kannst du nicht sagen. Hamburg gibt es gerade Stellen, die sind seit 3 Jahren sind die Baustelle. Wenn du an dem Knotenpunkt vorbei musst, ist es völlig egal, zu welcher
Uhrzeit. Also ich finde Hamburg ganz persönlich den schlimmsten Straßenverkehr.
Aber warum? Weil du dich nicht auskennst.
Ja, aber gerade deswegen wird es einem ja noch schwerer gemacht. Gerade weil ich da als Fremde reingekommen bin, habe ich festgestellt, wie für mich unstrukturiert das alles ist, wie eng und so ein Kram. Aber
als Fahrer?
Ja.
Und als Beifahrer stört dich das?
Als Beifahrer hatte ich noch nicht den Genuss, da hinzukommen. Aber würde mich auch stören, weil wenn ich Beifahrer bin und also vorne sitze und auf die Straße gucke, das ist für mich alles sehr ich weiß nicht, für Hamburg ist für mich Chaos. Eng. Noch mehr Baustellen als bei uns.
Das müssten wir prüfen.
Okay.
Wir haben auf jeden Fall mehr Brücken als Hamburg.
Nee, das sagen die anders. Also ich habe mal so eine Dampferfahrt auf der Außenalster, Binnenalster, was weiß ich, da irgendwo mitgemacht. Und die haben sich gerühmt dafür, dass Hamburg mehr Brücken als Venedig und Berlin hat.
Aber Berlin sagt über sich, dass es mehr Brücken als Venedig hat.
Ja.
Müssen wir das googeln?
Können wir machen, aber nee. Wen interessiert es? Was mich viel mehr interessieren würde, ist, ob du einen Tipp für mich hast. Weil wenn ich fahre viel Bahn. Wenn ich Bahn fahre, kann ich partout nicht da sitzen und in Ruhe arbeiten. Ich bin eigentlich immer der Typ, der dann immer anfängt, was zu essen, zu trinken, die Leute anzugucken, das aufzusaugen.
Welche Bahn?
Deutsche Bahn.
Ja, aber reden wir vom Fernzug oder reden?
Ja, Fernzug. Da ist
kann man super arbeiten.
Ja, aber wie? Gib mir einen Tipp.
Kopfhörer und der Rest ist egal.
Und was hat ein Kopfhörer für einen Inhalt?
Naja, wir haben doch vorhin davor schon darüber gesprochen. Also Podcast lenkt dich wahrscheinlich eher ab, aber du kannst dir ja auch Vogelgezwitscher oder ich habe zum Beispiel auch Kopfhörer, da ist das in der App schon mit drin, kannst du Meeresrauschen anmachen. Die machen minus 20 dB, dann hörst du nichts. Gar nichts. Cool. Und dann sitzt du da und sitzt im ICE und hast deinen Rechner oder ein Buch, dein, was auch immer du dabei hast. Auch ich kann zum Beispiel auch nicht, dass mir einer voll quatscht. Also auch Musik kann ich nicht hören, wo jemand singt und muss dann irgendwas lesen. Das kann ich nicht. Dann brauche ich andere Musik. Und die muss dann auch wechseln. So, wenn ich was Kreatives mache, wo ich jetzt, weiß nicht, Grafik bearbeite oder was auch immer, oder mir was überlegen muss, dann kann ich jede Musik hören, um mich da entsprechend zu beeinflussen oder mich reinzuversetzen. Dann höre ich, weiß ich nicht, von Metallica bis sonst was, dann höre ich Rock, Pop, Charts, Ballade, um mich da einzuarbeiten. Aber ansonsten, an sich im ICE kann ich sehr, sehr gut arbeiten. Aber ich strukturiere meine Arbeiten grundsätzlich an den regulären Worten, wo ich unterwegs bin. Mhm. Das heißt, wenn ich weiß, okay, das und das muss ich da und da machen, da brauche ich nur einen Bildschirm für, dann mache ich das damit, da brauche ich mehrere Bildschirme, das mache ich im Büro oder im Homeoffice. Das heißt, ich lege mir die Arbeiten, die ich brauche, auch in den ICE.
Was war der ungewöhnlichste Ort, wo du mal gelernt hast oder gearbeitet hast?
Oh, ich hab schon auf Mülltonnen gearbeitet. Durch 12 Jahre lang Messe, das ist auch eine super Arbeitshöhe im Stehen. Ja, so eine 240 Liter Mülltonne ist das, wenn der Deckel zu ist. Da passt genau der Mac drauf und dann kannst du direkt im Stehen arbeiten. Na, also wirklich die ungewöhnlichste. Ich habe schon überall, vom Wald bis sonst wo. Das ist ja das Schöne, du kannst es aufklappen. Du hast eh besseres Internet übers Handy, als wenn du dich irgendwo ins WLAN einwählst. Und deswegen, und ich mag das auch, weil mir hilft das beim Arbeiten extrem.
Ich stelle mir gerade vor, wenn du jetzt auf Arbeit deinen Kolleginnen und Kollegen als nächstes dann halt Steharbeitsplätze in Form von 240 Liter Mülltonnen daher präsentierst.
Nee, wir haben höhenverstellbare Schreibtische. Aber die Tonnen an sich, ja, aber die sind, wenn wir unterwegs sind, du hast ja das Ding auch auf die Knie und dann bist du da und dann musst du es mal auf den Trecker legen. Und ich finde, das hilft. Aber es hängt dann von der Arbeit ab. Wenn jemand regulär dauerhaft Buchhaltung macht und Belege scannen muss, um das vernünftig einzutragen, dann hilft das jetzt nicht zwingend, wenn man in einer Messehalle sitzt. Aber ich finde diese Wirkung von außen, von Menschen, ich gehe zum Beispiel aber nie ins Bordrestaurant. Da kann ich nicht sitzen und was trinken und arbeiten oder sonst was, meine ich. Ich gehe da nicht hin. Ich brauche meinen Sitzplatz.
Weil der Tisch keimig ist.
Nee, weiß ich nicht. Ich kann es dir nicht genau sagen.
Okay.
Aber mir ist zum Beispiel auch egal, ob der Platz neben mir besetzt ist oder nicht.
Ah ja, das ist mir auch egal. Ich bin ja so gerade überlegen, ob es an deinem gastronomischen Grundwissen halt liegt, dass du.
Das Bordrestaurant?
Ja.
Nein, gar nicht. Ich habe ganz viele auch bei mir im Dunstkreis. Liebe Grüße geht raus an Sascha, der geht da total gerne hin. Mhm. Der setzt sich da in die Metropa und dann kannst du noch mit Leuten quatschen. Aber ich bin in so einer Bubble. Ich brauche auch immer Kopfhörer. Also ich setze mich da rein. Ich kann die Geräusche, dann wird hier gestritten und der hat wieder was und da hat jemand den Koffer nicht aus dem Weg geräumt. Und ich finde, wir haben in gesellschaftlich sowieso ein kleines Problem. Findest du im ICE auch immer relativ Gewalt. Der Tisch ist groß genug, ich kann da vernünftig sitzen, auch in der zweiten Klasse. Also ich brauche nicht diese breiteren Sitze. Du hast eine Steckdose, das Internet ist mir sowieso egal, wie gesagt, mache ich über das Telefon. Und dann habe ich da den Sitzplatz, richte mich da ein, ich habe das auch vorbereitet, ich habe den Rechner, die Steckdose, Kabel, tschüss. Und dann kann ich das sehr, sehr gut. Habe das auch schon zweimal geschafft, dass ich das so gut konnte, dass ich habe vergessen auszusteigen. Dann war Augsburg plötzlich hinter mir und das andere weiß ich gar nicht. War auch Hamburg, glaube ich, bin ich bis Altona gefahren. Das war jetzt nicht ganz so schlimm, weil ich mir einen Roller genommen. Aber ich bin dann weg. Ich erschrecke mich auch voll auf dich. Ich bin halt mir mal an, dann muss ich rausgucken, wo wir sind. Oder
aber dafür gibt es eine App, dass du...
Google Maps, meinst du?
Nee, es gibt eine App dafür, die funktioniert natürlich über GPS, wo du eingibst, in welchem Bahnhof du aussteigen willst und die dir dann rechtzeitig dann halt...
was du das weißt, ne? Ist,
ja. Ich kann nicht arbeiten, wenn der Fahrt der singt.
Gar nicht?
So gut wie gar nicht.
Liegt das an deiner Arbeit? Oder?
Also ich glaube, dass ich mich schlecht fokussieren kann, während der Dinge. Wenn ich unterwegs bin, freue ich mich, dass ich die Landschaften angucken kann, äußere Reize reinkriegen kann. Wenn die Nachbarn sich was auch
alle,
auch,
um dich rum.
Ja, streiten. Ey, so schön.
Drehst du dich direkt um und sagst, ey, darf ich Ihnen ganz kurz mal ein bisschen Mediator anbieten an der Stelle?
Ja, habe ich neulich schon.
Im Zug?
Nee.
Ach so.
War bei Freunden, aber es war eher scherzhaft gemeint.
Und jetzt bist du da voll drin im Thema. Nee,
lieber Coaching. Das ist Mediator ist dann doch eine ganz andere Welt. Da ist nicht so. So, deine Ziele, haben wir über die schon gesprochen?
Nee, haben wir nicht. Aber ich habe schon welche. Aber früher fand ich Silvester immer super wichtig. Da ist so das ganze Jahr bei mir zusammengebrochen. Ich habe immer eine Träne verdrückt und war immer super emotional.
Du hast eine Träne verdrückt?
Ich habe immer geweint Silvester.
Warum das denn?
Weil das schon dann die ganze Welt feiert und es knallt dich rum und dann wird dir bewusst und dann flasht das so durch den Kopf, was eigentlich irgendwie, ich habe ja ein recht hohes Pensum pro Woche mit all dem, was man so macht und das war immer so ein kurzer Stoppmoment und dann hast du so, okay, das und dann war immer von 24, also von Mitternacht bis, weiß ich nicht, so 20.
Fühlt sich das für dich jetzt auch immer noch an, als wenn Silvester so eine Vollbremsung wäre, dass du zum Punkt Null kommst, um dann wieder Gas zu geben, durchzustarten?
Oder? Nee, mittlerweile ist das anders. Ich weiß nicht, ob das Alter das ist oder so, aber ich habe auch dieses Jahr, glaube ich, keine wirkliche Bindung zum Silvester gehabt.
Weil die Pfannkuchen zu schlecht waren?
Nö, die gab es auch gar nicht.
Dein Lieblingspfannkuchen?
Gibt's nicht.
Echt nicht? Eierlikör. Ich liebe Pfannkuchen mit Eierlikör. Also ich mag Pfannkuchen sonst. Achso, muss man jetzt mal übersetzen.
Ja, Pfannkuchen, das ist schon alles gut.
Nee, man muss es jetzt übersetzen, sollten Personen außerhalb von Berlin-Brandenburg da sein. Ein Pfannkuchen ist in dem Restteil Deutschlands ein Eierkuchen. Und bei uns ist der Pfannkuchen, was die anderen Krapfen oder Berliner nennen.
Ja, bei uns, also in NRW hieß das Ding immer Berliner.
Ja, deswegen. Es geht doch gar nicht. Das heißt.
Aber primär ist da ja eigentlich was Erdbeermarmelade drin.
Nee, inzwischen hast du ja die komischen. Ich habe jetzt Silvester eingekauft mit Orange Ingwer. Das ist wahrscheinlich für diejenigen, die dann halt zu Silvester irgendwie.
War ein Teebeutel drin, oder? Einfach war in Prenzlauer Berg und es war ein super Laden. Das Ding hat 7 € gekostet. Es muss was Gutes sein.
Ja, es hat die richtigen Vibes dann halt zum Countdown 10 für Silvester. Dann
also für dich gehört, da bist du ein Kartoffelsalat, bist du ein Typ?
Nee.
Das ist schon gut.
Also ich esse den sehr, sehr, sehr gerne. Aber es ist jetzt für mich nicht standardisiert. Wir essen fast jetzt immer, wie heißt das Zeugs hier? Raclette.
Wie ist das Zeug? Das Käse.
Ja,
das genau. Verdaubare Silikon.
Ja, genau. Wobei zum Beispiel hier, wie heißt das andere? Fondue?
Ja, viel besser.
Nee, geht doch gar nicht.
Das dauert dir zu lange.
Da, ja, was heißt zu lange? Da hast du so kleine Stückchen dann. Dann kämpfst du dann da drin, alle machen ihr auf einmal rein, dann holst du es raus, das ist so ein kleines Stückchen.
Aber wenn bei wem es runterfällt, der muss eine Runde Schnaps spielen und das ist ein super Spielchen.
Ja, was heißt Spiel? Ich kann auch so spielen. Ich beim Essen, man spielt nicht mit dem Essen. Also ist ja schon mal Fakt 1.
Nein. Ja, ich habe nicht gesagt, dass ich mit Essen spiele.
Ja, aber wenn es passiert, dann ist es trotzdem gut.
Zu meinen Vorsätzen. Also, ich finde, eine gesunde Reflexion grundsätzlich ja gut. Mhm. Und sie wird so ein bisschen provoziert durch Silvester. Ich finde ja, wie war das? Ich brauche Silvester nicht böllern, weil ich bin das ganze Jahr der Knaller. So, richtig schlechter Witz. Richtig gut.
Oh, ich sehe dich schon mit so einem T-Shirt damit rumlaufen.
Nee, so Ballermann-T-Shirt nicht. Oh. Ich finde, für mich war dieses, jetzt ballern alle und freuen sich und nehmen sich in den Arm, ein gesundes neues Jahr. Für mich war das immer so ein Moment.
Das ist für mich so eine Art amerikanische Heuchelei.
Ich bin auch immer weggegangen. Ja. Ich war immer bis 12:30, so habe ich irgendwo gestanden, aber ich habe immer geweint. Für mich war das für mich ein absoluter, aber nicht wegen Freude, Trauer. Es hat einfach eine absolute Reizüberflutung der Emotionen. Hm? Aber ich bin ja auch so ein Emotionsgummibärchen. Und ich finde es eigentlich gut, aber ich habe mich ja viel mehr damit auseinandergesetzt. Also es verändert sich aber auch. Guck mal, wir haben jetzt mit Resilienz zu tun, mit Mental Health. Dann habe ich eine Therapeutin. So, ich hinterfrage mich. Ich möchte besser sein. Ich hinterfrage mein Leaderwissen. Dann habe ich Sachen gut gemacht, schlecht gemacht. Die schlechten Sachen versuche ich aufzuarbeiten. Das mache ich ja alles schon viel, viel früher. Und kontinuierlich, um das mal so auszudrücken.
Ja, aber daraus ableiten müssen wir noch sagen, braucht es bei dir gar keinen Silvester?
Nö.
Und wenn Silvester einen Sinn hätte, dass man immer eine neue Stadt hätte, frage ich mich gerade, wie oft müsste denn der Intervall sein? Da müsste man eigentlich mit jedem ersten des Monats eigentlich
genau.
Silvester feiern, um dann zu sagen, ey, weil die meisten sind ja schon nach 14 Tagen wieder auf einem ganz anderen Weg unterwegs. Du sagst.
Naja, aber es gibt ja diese Psychologie, dass du 63 Tage brauchst, um eine Gewohnheit an- oder abzulegen oder 64 Tage oder irgendwas, da gibt es ja diverseste Dinge. Das muss ja, sagen wir mal, 2 Monate. Aber ja, normalerweise könntest du dir immer einen Triggerpunkt nehmen und sagen, ich mache das zu jedem ersten des Monats. Habe ich das die letzten 4 Wochen gut gemacht oder nicht? Aber Monatsabschluss, also rein, was die Zahlen angeht, gibt's ja Monatsberichte, Quartalsberichte, Jahresberichte. Warum macht man das? Weil ein Jahr lang irgendwas machen, um dann zu Silvester zu sagen, oh, war ganz gut, jetzt habe ich mich gewogen. Im Sommer sah ich ganz gut aus, aber jetzt wiege ich genauso viel wie...
Also, schweres Thema, weil Ernährungsberatung...
Richtig schwieriges
ist,
Thema.
Ist bei mir gerade up to date und ich habe jetzt die 5., 6. Ernährungsberaterin. Habe jetzt endlich eine, wo ich denke, ja...
Die was ist jetzt die 5. oder 6. Ernährungsberaterin?
Ja.
Mit der du essen gehst, oder?
Ja, genau.
Das ist ja schon... Und jetzt hast du eine WhatsApp-Gruppe gebildet, nee, weil... Ist,
früher hat man ja immer gesagt, wirst du nichts, wirst du wird.
Inzwischen sag, das, da können, darf ich mich da ganz kurz reinsteigern? Das ist die respektloseste Aussage der Gastronomie gegenüber ever.
Ja?
Ja, wer nichts wird, wird, ist absoluter Quatsch.
Ja?
So, du grinst so komisch. Möchtest du was sagen?
Nee, ich habe gerade unser Lieblingsthema, die Müllwerker, wieder vor Augen. Ne? Man darf keinen Müllwerker anhupen.
Wo habe ich denn eigentlich mal was eingestellt?
Und jetzt habe ich den Faden verloren. Wo wollte ich jetzt hin?
Achso, Ernährungsberater. Wer nichts wird, Ernährungsberater?
Ja, und jetzt werden die halt alle...
Du bist ein Village People. Wir haben jetzt Ernährungsberaterin, wir haben den Müllwagenfahrer, wir haben Stefan...
Ja, erzähl aber dann. Ernährungsberatung ist so ein Thema. Die meisten kommen immer daher und sagen dir, ah, du musst so und so und so und so essen. Aber wenn du dich ein bisschen damit beschäftigst, ist für mich das Ergebnis halt, Ernährung, ja, ich kann ein Essen zusammenstellen, was per se wissenschaftlich betrachtet so und so gut sein könnte. Aber es bedarf eigentlich so viele andere Sachen noch, die du bei einer gesunden Ernährung für dich berücksichtigen musst. Ich habe jetzt zum Beispiel mal drauf geachtet, wann habe ich denn überhaupt ein Sättigungsgefühl bei mir?
Mein Gott, springen wir in den Themen.
Ja, und da habe ich dann festgestellt, ups, das sind so Sachen, die man einfach mal in den Skat drückt in der heutigen Zeit. Wie oft sitzt man vor dem PC, isst was und also das Essen selber wird...
Wie oft kaust du dein Essen?
Nicht 33 Mal.
Ist das die Zahl?
Irgendwie so um die 30 Mal ist eine Empfehlung. Ich hab's einmal.
Haben das alle 5 Ernährungsberaterinnen gesagt? Waren das eigentlich immer Frauen?
Ja, das ist ja das
Coole. Ist das ein Stigma?
Nee, aber es ist ein Bereich, in dem du als Mann wahrscheinlich sehr unterwegs sein solltest und das Innen halt immer hinten ranhängen kannst, weil ansonsten hast du in dem Themengebiet wahrscheinlich ein kleines Problem. Und
was?
Entschuldigung, dadurch, dass es alles Frauen sind, musst du ja dann halt...
Aber es gibt auch genug Kerle und
also
Fitness-Typen und...
Ja, Fitness schon, aber im richtigen Bereich der Ernährungsberatung sind mir bis dato jetzt nur Frauen unter die Augen gekommen.
Ha!
Ja. Es ist, was wäre denn das Gegenstück davon, dann, wo nur Männer eigentlich tätig sind?
Ich hoffe, dass es das nicht mehr gibt.
Nee, ich bin gerade so am überlegen, ob es irgendwas, Müllwerker. Da sind wir wieder bei dem.
Gibt es auch Mädels.
Also bei mir vor der Tür, wenn die da
sind. Ganz ehrlich, das Orange steht beiden ziemlich gut.
Ja, aber also ich hab Müll, also die auf dem Müllwagen mitfahren, da habe ich bis jetzt nur Männer gesehen. Neulich habe ich einige Frauen gesehen.
Doch, ich habe es, Dönerfrau. Ich habe noch nie... eine Frau im Dönerladen gesehen,
ja.
Die am Spiel... Es gibt keine Dönerfrauen und keine Babytauben. Aber das ist eine andere Geschichte. Das habe ich, ist auch geklaut von einem Comedian. Aber
kannst du es nächstes Mal irgendwie voneinander getrennt haben, weil die beiden Dinge zusammen...
Es gibt keine Dönerfrauen. Ja. Hast du schon mal eine Frau im Dönerladen arbeiten sehen? Also ich meine, am Dönerspieß.
Nein.
Ha!
Sollten wir jetzt aufrufen, dass man mal einen Kommentar reinschreibt unter diesem Podcast, wo die erste Dönerfrau, wie nennt man die eigentlich? Dönerfrau? Ist das respektvoll?
Gastgeberin. Nennt man die.
Dönerfacharbeiterin.
Nein, die heißt Gastgeberin, weil okay. Du gehst ja zu der und das sind Gastgeber. Gastgeber und Gastgeberin. Hart arbeitende Leute, die sich gastronomisch auf einen ganz bestimmten Bereich spezialisiert haben und diesen gut ausüben. Und das kann ich nach wie vor gut heißen. Und funktioniert ehrlicherweise besser als manche Currywurstbude.
Okay, machen wir mir schon wieder 1000.
Ernährungsberatung. Darfst du Currywurst noch essen?
Ja, kann ich machen.
Döner?
Ich kann alles essen, weil neulich habe ich einen geilen Beitrag.
Okay, das ist richtig, du kannst alles essen. Aber du kannst auch Rollsplit essen.
Du kannst alles essen. Punkt.
Jetzt Ausrufezeichen.
Klammer auf. Es hängt immer von der Menge ab und wie viel du dich bewegst. Und das ist ja für mich das Entscheidende, dass man darüber sich einfach viel mehr auch im Kopf klar wird. Wie sieht mein Tag halt aus? Was esse ich wann und wo und wie? Und da sind wir halt auch wieder bei Gewohnheiten ändern. Ne? Also was ich bei den Ernährungsberatern davor alle immer mitgekriegt habe, Herr Höhner, Sie müssen das und so essen, machen Sie so und so. Das hilft mir nicht. Ich habe ein ganz anderes Problem, dass ich sagen muss, eher im Bereich der Psychologie, warum esse ich denn jetzt in dem Moment so und so?
Wie ist die Antwort?
Was sind meine Glaubenssätze zum Beispiel beim Essen und?
Hast du Bock auf Geschmack oder ist dir Essen egal?
Für mich war Essen bis dato stellenweise Stress.
Stress?
Ja, weil...
Das Gedanken machen darüber, was du isst, um dich darum zu kümmern oder generell die Nahrungsaufnahme? Ist es für dich eh nur Nahrungsaufnahme oder ist es auch Genuss?
Ja, genau. Bis dato war es nicht Genuss und deswegen arbeite ich daran, dass man das Genuss machen kann. Hatte ich neulich ein sehr schönes Erlebnis. Wir waren in der Toskana am Meer. Und da
ganz schlimmer Ort.
Ein ganz schlimmer Ort, aber wenn du dann halt wirklich auf so einer Terrasse sitzt und aufs Meer blickst und so ein Kram. Und da hilft es mir dann halt, solche Bilder abzuspeichern und auch dieses italienische Lebensgefühl quasi mit reinzunehmen und sagen, was kannst du vom italienischen Lebensgefühl mitnehmen? Dann halt dieses, ich will nicht sagen deutsche Vita, aber so ein bisschen so, ey, gib dich mal dem ein bisschen mehr hin und sei mal ein bisschen entspannter. Und ja, das ist halt eins der Dinge, die ich da gerne mitnehme. Und also eine gesunde
Wertschätzung Essen gegenüber, schon, dass ich da schon wieder ins Wort falle, aber Wertschätzung gegenüber Essen fängt ja direkt, also in Bayern vielleicht noch, aber dann an der Grenze zu Österreich an. Aber Spanien, Frankreich, Italien, Österreich, das sind alles Länder, wo Lebensmittel, das gemeinsame Speisen, die Nahrung, genau. Eine ganz andere, viel bessere Wertschätzung und kulturelle Integration hat als, sorry to say, in diesem Land. Deutschland hat den absoluten wertschätzenden Bezug zu Lebensmitteln verloren.
Deswegen sind ja auch Discounter hier so erfolgreich. Und für mich ist halt nur so, um die Klammer endlich mal zumachen zu können.
Als wenn wir hier irgendeine Klammer in irgendeinem Gespräch je zugemacht hätten.
Dann müssten wir mal sehen, wie viele offene Klammern wir noch da haben. Aber
schreibt es mir in die Kommentare.
Um es halt nochmal hinzukriegen, Ernährungsberatung ist für mich nicht nur so dieses rein chemisch-biologische, essen Sie dieses und davon dann halt ein bisschen, sondern es zählt viel mehr dazu. Dieses deutsche Vita, was mache ich mir für Gedanken, was habe ich vielleicht auch für Glaubenssätze bei der Nahrungsaufnahme? Ist es für mich halt nur, dass ich da jetzt ein Hungergefühl sättige, bedeutet es halt, dass ich was Gutes für meinen Körper mache, esse ich nur, neulich war das, was habe ich da mal getrunken? So ein Wasser mit Aloe Vera, wo dann so kleine Bröckchen drin sind.
Toll.
Ja, wo ich halt auch darauf hingewiesen, es gibt wohl nur ein oder zwei Sorten, die auch richtig nett schmecken, weil ansonsten ist es, wo ich denke, ey, das ist alles Essen, aber wie lernst du eigentlich noch richtig essen? Und es zählt halt alles dazu und deswegen möchte ich jeden, der sagt, ey, ist am Überlegen, euer Ernährungsberater zu werden, das ist nicht das Allheilmittel, um den Leuten zu sagen, wie sie schlanker werden oder sonst was, sondern zur Ernährungsberatung zählt viel, viel, viel mehr zu.
Aber das bedeutet ja, dass wir Ernährungsberatung eigentlich in die Schule packen müssten.
Also ich bin dafür, dass Ernährungsberatung, so wie es in unserem Land halt propagiert wird, ganz anders bewerten müssten. Und es
aber bei mir in der Schule war, ehrlicherweise ist ja schon gefühlt Jahre her, aber da war, ich weiß gar nicht woher, aber dann wurde uns erzählt mit Obst und das musste machen und.
Ja,
aber also, aber ich finde, das sind alles Themen, die sollten in die Schule, weil wer kann, also gibt ja zum Beispiel, gibt es in Mecklenburg-Vorpommern, gibt es eine Initiative vom Deutschen Hotel- und Gaststättenverband. Die haben so eine Art Taskforce gegründet mit einem Foodtruck. Und mit dem Foodtruck fahren die so ein Riesending, so ein Airstream, ja, so ein schick gemacht. Und mit dem, das Ding heißt, glaube ich, sogar der Burner. Ich bin nicht ganz sicher. Der Burner wegen Brenner. Und dann fahren die zu Schulen, dann müssen die Kartoffeln schälen, ihre eigenen Pommes machen. Wie macht man das? Und dann kochen die mit denen und dann bringen die zum einen das Handwerk, Gastronomie, aber auch, was geht denn zu Hause eigentlich ab? Kocht ihr, kauft ihr das fertig? Und diesen wirklichen Gap zwischen, wer kocht denn noch, wer kann denn noch kochen und. Das Thema hatte ich erst heute oder gestern, wie viele Leute für unfassbares Geld schlechtes Essen bestellen. Also hier bei den ganzen Dienstleistern aus Restaurants und. Dann zahlst du halt, mittlerweile zahlst du 20 Euro für eine Pizza und das Essen ist ja überhaupt nicht gut, weil du gar nicht mehr weißt, wie es selber geht.
Ja, ich muss da so schmunzeln, weil neulich habe ich halt auch einen geilen Kommentar gelesen, wo es darum geht, die Deutschen sind so typisch. Sie kaufen sich die teuersten Messer und die teuersten Grills.
Ja, für eine 99-Cent-Wurst.
Ja, und legen dann das preiswerteste Essen auf den Teller überhaupt, was überhaupt geht.
Geht
und
gar
dann,
nicht.
Aber da ist doch die Frage, wo sind wir falsch abgebogen?
Wieso wir? Meinst du es jetzt gesellschaftlich?
Ja.
Ist okay.
Ich würde mir nie anmaßen, in deinen heiligen Räumen hier jemals etwas, zumal ich ja letzten Sommer, also 24, selber davon erfahren durfte, was deine Grillkünste ausmachen. Ich bin bis heute noch, wobei ich keinen Namen mir davon behalten konnte.
Was macht nichts?
Ja, aber irgendwann.
Wir grillen ja nochmal.
Ja.
Ich hab's verstanden.
Jetzt können wir den Podcast fertig zu Ende machen, weil jetzt ist mein Auftrag erledigt. Wie kriege ich das aus dir heraus?
Aber was bedeutet jetzt nochmal eigentlich, was bedeutet für dich Essensstress? Dass du essen musst, dir Gedanken machen musst, was du essen könntest? Hast du nicht Bock auf irgendwas oder Hunger auf irgendwas? Oder ist das für dich?
Für mich war es einfach nur so schnellstmöglich ein Sättigungsgefühl dabei zu holen.
Also, das ist eigentlich egal, Hauptsache drin.
Hauptsache Sättigungsgefühl da, möglichst noch mit warmem Essen. Also okay. Mittags.
Und ist dir das wichtig, ob du warm oder kalt isst am Tag? Musst du mindestens einmal warm essen?
Es fühlt sich anders an. Also ich glaube, ich muss es nicht, aber es fühlt sich angenehmer an. Es macht schon irgendwas, warmes Essen zu sich zu nehmen. Ist schon, also für mich ist es dann stellenweise, klingt vielleicht komisch, aber wie eine kleine Wärmflasche auf dem Bauch. Das ist irgendwie so.
Oh.
Oder du hast ein
schönes. Warmes Essen ist wie eine Wärmflasche auf dem Bauch.
Ja, oder
es kommt wie
ein Teddy oder irgendwie ist es halt was Modiges dann halt. Ja, aber.
Mein Gott, haben wir viele gute Aussagen heute.
Darüber hinaus ist dann halt auch. Und das ist halt für mich halt auch, wo ich dann denke, ey, ich kann es in meiner Biografie nachvollziehen, warum es so ist halt wie ich. Aber da komme ich dann halt auch wieder zurück. Mache ich mir Vorsätze zu Silvester? Nee. Ich habe ein großes Thema, was ich gerade bearbeite, wo ich mich auch fast jeden Tag dann bei entdecke, ja, wo ich jeden Tag etwas entdecke, nicht dabei entdecke, sondern ich entdecke. Und deswegen mache ich mir da Silvester keine neuen Vorsätze. Also ich habe mich in den letzten Jahren echt immer erwischt, wie ich dann Silvester beim Anstoßen mir einen Vorsatz hatte und morgens beim Aufstehen dachte ich schon, ja, komm, kannst du auch knicken.
Was habe ich gesagt?
Ja, genau.
Ja.
Also Essen.
Hast du Lieblingsessen?
Nee, komischerweise nicht.
Ja, ist gut. Hab ich auch nicht.
Früher war es halt eine richtige Boulette mit Kartoffeln und Feldsalat mit einer Zitronensoße.
Okay, aber das ist ja, du hast ja bei dem Essen einen Bezug zu einer Situation oder einem Menschen.
Genau, wo weißt du das?
Weil wir das nur so machen.
Man könnte der Meinung sein, du hast Ahnung davon. Das
Nein, mich jetzt aber eine Ahnung hat halt keine.
Nee, was ich immer mehr gerne erleben möchte, ist halt so, was in der indischen Küche halt auch hast, so viel mit Gewürzen. Also ich zum Beispiel, wenn ich koche, ich bin ein ganz schlechter Koch, die Proportionen der Gewürze stimmen nicht mit dem überein. Also ich mache mal zu wenig an allem ran. Und da fehlt so ein bisschen Mut, da mal ein bisschen was reinzuhauen.
Wie viel Gewürze hast du zu Hause?
Ja, die Frage ist falsch. Also wie viele Gewürze bei uns zu Hause stehen, das ist ja nicht meine, weil meine Frau kocht wahrscheinlich besser. Also nicht wahrscheinlich,
sondern... Ja, aber
Frau
wenn ihr nur drei Sachen zu Hause habt...
Nein, was haben wir? Wir haben 25.
Okay.
Oder nee, wir haben sogar mehr.
Aber reine Gewürze oder Gewürzmischung?
Beides.
Okay.
Also wir haben unten die Gewürzmischung und darüber haben wir dann halt die Gewürze. Also angefangen von Kreuzkümmel, Gehacke sowieso, Salbei, Lorbeer... Paprika edelsüß, Paprika scharf. Wie heißt es hier? Ich wollte schon Mahagoni sagen. Nee, Majoran.
Ja, genau. Aber du kannst auch.
Aber sollte Majoran.
Mahagoni kann man mit einer ganz klassischen Muskatnussreibe auch ins Essen machen. Ich weiß nicht, was mit einem Körper macht.
Ja, dürfte es dann aussehen wie Pinocchio, aber ist okay.
Aber teuer war es. Es gibt ja auch Leute, die mal einen Blattgold aus essen.
Hast du eigentlich schon mal so ein Zeugs da gegessen, wo so ein Blattgold drauf war?
Ich habe, glaube ich...
Also ich habe neulich gesehen, eine Currywurst mit Blattgold.
Ja.
Oder hier so, was waren so Rippchen? Ich glaube, man darf es gar nicht Rippchen nennen, weil die ein bisschen teurer sind, aber...
Ich glaube, es gibt Sachen, die ich noch nicht gegessen habe. Aber ich habe schon sehr viel probiert.
Aber was passiert denn mit dem Gold? Also
nichts.
Also jetzt mal unter uns, Pastorensprüche, alle hören jetzt mal weg. Also nichts anderes, als dass du dann am nächsten Tag sagst, ich scheiß jetzt Gold, oder?
Das ist korrekt. Aber wie gesagt, wenn du aus dem Scheißprozess in Gold anmalst... Es ist immer noch ein Scheißprozess. Du schmeckst das ja
an keiner Stelle, was dieser Spruch so wie an diesem.
Aber es ist ja, das ist, ich weiß es nicht. Ich finde, wenn du, auch bei Preisen, wenn die Lebensmittel und auch die Verarbeitung, wenn es koch doch lieber geil, also mach doch einen geilen Eintopf, dann brauchst du nicht Blattkohl drauf machen, sondern lass das Ding 4 Stunden kochen und nimm richtige Wurzelgemüse und dann...
Wie viele Gewürze würdest du an einem geilen Eintopf dran machen?
Boah, aus dem Bauch raus 15.
15?
Hm.
Ja. Und die kann man dann einzeln rausschmecken? Also bist du so ein Tim Mälzer, der dann wirklich dann so einen Löffel dahin nimmt und sagst, vorne links schmeckt es ein bisschen und hinten rechts im Abgang kommt dann der und der Geschmack raus?
Ja, genau so von Orientierung. Ja, was ein Quatsch. Nein, aber du hast ja, manche Sachen müssen sich ja zusammen duellieren. Beim Tomatensalat musst du Zucker ranmachen, um die Dinger aufzubrechen, die Enzymchen. So, das ist halt einfach so. Du schmeckst den Zucker aber nicht, aber du brauchst es, um den Tomatengeschmack zu verstärken.
Also ich hatte jetzt gerade ein Bild, wo ich dann dachte...
Aber ja, du schmeckst die Sachen schon raus.
Je mehr Gewürze du ranmachst, dann hast du eine Gesamtkomposition, wenn man so davon reden darf, die dann einen einheitlichen...
Aber ein Lorbeerblatt, Salz, Pfeffer, Paprika sind schon 4 Sachen.
Ja, reicht doch.
Okay, dann habe ich 11 mehr dran. Ich würz da schon einiges. Und die Frage ist halt auch, woher du die Geschmacksstoffe nimmst. Aber es fängt doch damit an, röstest du die Möhre, die Sellerie und die Pastinake an, bevor du sie da reinflockst? Machst du kleine Würfel? Ja, Brunoas. Oder machst du große Stückchen? Pürierst du, holst du dir die Stärke aus der Kartoffel? So, das sind ja alles Sachen, die sind ja, also wir reden ja jetzt wirklich über das Kochen, aber das ist zum Beispiel mein Stress. Ich habe halt, wenn ich Bock auf eine bestimmte Pasta habe, dann geht das nur, wenn die Pasta die Soße hat, dazu brauche ich einen richtigen Wein. Und dann heißt es nicht, ich brauche einen Weißwein, sondern ich brauche entweder ein Sauvignon Blanc oder ein Chablis oder es muss so, und dann muss das passen.
Aber
und wenn ich ein mexikanisches Essen, ich kann nicht einfach Burrito essen, ich muss dazu Tequila trinken. Das ist halt einfach bei mir so. Und das ist für mich mein Stress. Weil ich dann aber voll in so einer Genusswelt drin bin. Aber es sieht, wenn du aus der Gastro kommst, also wenn du wirklich Bock darauf hast, und dann geht es nicht darum, es ist teuer, du musst nicht Wagyu essen. Also, das ist von Hand geklöppeltes, feines, super geil massiertes, wundervolles Rindfleisch.
Eins der besten Dinge, die ich in letzter Zeit gegessen habe, wo ich auch einen weiteren Entwicklungsschritt gemacht habe bei genussvollem Essen, Chateaubriand. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen.
Nicht ganz, aber toll.
Ja, ja.
Chateaubriand, aber...
Was war jetzt der Unterschied in Aussprache?
Also der Franzose, der sich das mal überlegt hat, der würde dir das mit Sicherheit sagen. Aber so Pfeffersoße, wie was gab es dazu? Müsste man auch, kann man...
Da gab es leider gar nichts dazu. Das war eigentlich so das reine Fleisch. Aber das war gerade für mich in dem Moment auch das Richtige, weil die Reduzierung auf das Einzelne...
War da grobes Salz bei...
Ja.
Was aber noch? Keine Sättigungsbeilage?
Nee.
Grüne Bohnen, irgendwas?
Nee,
irgendwas
gibt's Gemüse? Wir waren ja zu viert unterwegs. Und
du hast das Fleisch gegessen und die anderen drei haben die Sättigungsbeilage gegessen.
Mein Sohn hat gefragt, ob er sich das mal gönnen darf dann halt. Und ja, war gut. Im ersten Moment dachte ich...
Pfeffersoße, irgendwas?
Nein. Es war das Reine. Und das fand ich ja dann so, was
mir... Was hast du dazu getrunken? Wenn du jetzt Cola sagst, ne?
Ich mache jetzt einfach mal Piep.
Kiba oder was?
Nein, Kiba kriegt man heutzutage kaum noch. Wer leistet?
Der Schockmoment in deinem Gesicht, dass man kaum noch einen Kiba
kriegt. Ja, aber wer leistet sich denn heute noch Bananensaft und Kirschsaft? Wenn du auf die Karten reinguckst, hat es doch so gut wie gar keiner mehr. Und nächstes Problem in Berlin, wer kennt denn heutzutage noch Fassbrause?
Also das geht so an jeder Ecke.
Nein, also da, wo ich...
Wir haben selbst im Büro Flaschen, Post, glaube ich, ja doch Flaschen. Wir haben Fassbrause. Ihr
habt Flaschenpost.
Ja, das ist ja der Lieferant. Aber wir haben bei uns im Kühlschrank steht Fassbrause. Ich habe da keinen wirklichen Bezug zu, weil ich von Limo mittlerweile relativ weit weg bin.
Ja?
Würde eher Eistee trinken. Aber
was ist denn der Unterschied zwischen Limo und Eistee? Die Kohlensäure?
Ja, auch. Das ist
der Zucker,
auch mittlerweile.
Der Zuckergehalt ist aber der gleiche. Oder machst du dir den Eistee selbst?
Oder lässt du
ihn dir machen?
Nein, das ist in dem Fall nicht so. Aber ich strecke den außerdem mit Wasser, aber ich finde das eher angenehm, als mir so eine Limo reinzuballern. Aber Fassbrause siehst du in jedem...
Nein.
Doch.
Nein.
Supermarkt etc.
Aber da merkt man wieder, dass wir in unterschiedlichen Stadtteilen in Berlin wohnen. Ne?
Ist das jetzt eine Ost-West-Geschichte?
Ich habe gesagt Stadtteilen. Was du daraus machst, ist mir jetzt so...
Ja, ich wohne einfach nur in Berlin.
Ja.
Mir ist das völlig egal, dass ich...
Ja, du bist ja auch nicht hier geboren.
Aber meine Großeltern.
Ja, und? Meine nicht.
Aha.
Ich bin dafür hier richtig geboren, meine Eltern aber nicht, deswegen bin ich nur ein Rucksack-Berliner.
Meine Mama ist in Berlin geboren, zählt das?
High Society.
Zurück zum eigentlichen Essen, was ist mit dem Chateaubriand passiert?
Es wurde gegessen, das war für mich echt ein Erlebnis, weil ich bis dato noch nie so... Ich bin eigentlich der Typ, wenn die Frage stellt, wie möchten Sie jetzt Steak haben, ich sage, tot.
Schnell. Schnell und warm wäre geil.
Und da war es dann halt noch so rot, rosa. Und es war für mich wirklich ein Erlebnis, wo ich sage, sowas müssen Ernährungsberater einmal beibringen, zu sagen, hier, wie kannst du mal ein bisschen weiter über deine Grenzen hinausgehen und nicht zu sagen, Sie müssen jetzt 480 Gramm Magerquark links gedreht mit Safranfäden zusammen essen.
Sauteuer.
Ja. Deswegen habe ich es ja auch erzählt, weil
das Chateau. Nee, das Linksdrehen ist teuer.
Das Chateau Prima war auch nicht so preiswert. Aber
ja, ist auch okay.
So
Lebensmittel kosten Geld, Dienstleistung kostet Geld.
Sowas, finde ich, fehlt heutzutage, dass man einfach mal sagen kann, ey, komm doch mal aus deiner Lidl-Discount-Küche heraus. Was hast du für Möglichkeiten?
Stopp. Da? Ganz kurz. Also jeder Discounter, gerade Lidl mit dem Obst- und Gemüseangebot.
Die zum zigsten Mal wieder irgendwelche Preise abgehört
haben. Ist es auch so, wirklich, ich achte auf sowas. Es fehlt einfach an Kreativität und Know-how. Es ist halt einfach so.
Ja, aber
so.
Wo soll ich denn das herkriegen?
Es gibt doch genug Videos, YouTube hast du nicht gesehen, von deiner Mama, Oma, Frau. Aber ganz echt, kochen, das einfache Kochen, das ist ja das, wo wir im Ursprung gerade waren. Musst du den, mein Sohn kann schon diverseste Dinge tun in der Küche. Und der ist im einstelligen Altersbereich.
Aber
weil er darauf Bock hat, weil er sieht, was Papa macht, weil er...
Ja,
weil er,
aber weil da hast du ja auch jemanden, der davor steht. Bei mir in der Sozialisation sah es halt so aus, wenn meine Mutter...
Aber du hast doch gerade Tim Melzer angesprochen. Da heißt, ja. Kennst du den, dann kannst du dir auch die Videos angucken, guckst du Kitchen Impossible, ist cool. Dann siehst du noch ein paar andere. Die Jungs haben was auf dem Kasten, die machen das auch noch witzig. Dann sagst du, oh, das koche ich nach. Die kochen ja nicht die ganze Zeit irgendwas Shishi-mäßiges. Und ganz ehrlich, darum geht's auch nicht. Blumenkohl richtig zubereiten. Brokkoli darfst du gar nicht ins Wasser packen, darf nicht zu heiß werden. Alleine sich mit einem heimischen, also ich sage ja noch nicht mal, dass du den australischen gestreichelten Superkürbis, nimm doch mal heimisches Gemüse und auch nicht Spargel. Und was passiert denn damit? Wie viele Möglichkeiten habe ich dann mit einer Kartoffel zu arbeiten, die übrigens viel besser ist als Pasta bei der Ernährung übrigens, by the way. Ja, was kann man aus Kartoffeln wirklich machen? Und ich mache dir in derselben Zeit, selbst wenn du einen Wasserkocher benutzt, mache ich dir Kartoffelpüree aus einer Kartoffel, wie du die Tüte aufmachst, Wasser kochst und noch Milch dazu packst.
Du machst die Kartoffeln in den Wasserkocher? Ne?
Nein, ich meine das heiße Wasser, was du für Fertigtüten...
Machst du das? Ich habe neulich einen Tipp gesehen, wenn ich irgendwas zum Kochen bringen will, dass ich das Wasser erst im Wasserkocher erhitzen soll, weil es schneller geht und Strom sparen soll und es dann halt in den Kochtopf mache, weil es dann halt auch schneller kocht und weniger Energie verbraucht.
Fun Fact, wenn ich den Wasserhahn auf heiß stelle und anmache, dann brauche ich keinen Wasserkocher mehr in meinem Fall.
Ja, aber nur wenn du so ein Quaker-Quaker-Dings...
Nein, es kommt knüppelhaus aus dem Hahn.
Echt?
Ja, dann kannst du direkt...
Dann ist es auch so ein Ost-West-Ding, wenn du das nicht knüppelhart
heißt. Nein. Aber ja, also wir haben das Thema auch an anderer Stelle, was den Ofen angeht und was zum Beispiel diese Airfryer angeht. Aber auch hier, du musst dich ja erstmal, das ist wie bei anderen auch, wo will ich hin? Bin ich in der Lage, bei dem, was in der Gemüseauslage, völlig egal, in welchem Lebensmittel Einzelhandel ist, das so zubereiten, dass ich darauf Bock habe oder nicht? Oder muss ich mich damit beschäftigen? Kaufe ich mir ein Kochbuch und bin ich in der Lage, das zu lesen und mich damit auseinandersetzen? Was ich zum Beispiel nicht kann und nicht will, ist backen. Da muss ich mich nämlich an Regeln halten, weil 3 Gramm zu viel, dann geht es nicht aus.
Genau.
Beim Kochen hast du aber eine Flexibilität. Und da gibt es ein paar Sachen, die musst du berücksichtigen. Ja, zu viel Hitze blöd, zu wenig Hitze blöd, zu lange auch doof. Und eine Bolognese bei guten Männern kocht 4 Monate. Es ist einfach so.
Aber man gibt Brühe nach. Für mich ist es einfach so, mir fehlt diese Fantasie und mir fehlt so vieles, wo ich dann auch sage, ich kann andere Dinge viel besser. Und nach dem Motto...
Ja, ist doch okay, aber hast du einen Freundeskreis oder außerhalb der Familie, wo das mit zelebriert wird?
Ich habe keine Freunde.
Ja, okay. Bei uns...
Deswegen sitze ich...
Bei uns ist das natürlich immer Thema. Ich habe ja auch Jungs und Mädels im Bekannten- und Freundeskreis und im Jobumkreis, wo jeder auch so seine Einflüsse hat, auch interkulturell. Und da ist Wein... Lebensmittel, essen gehen.
Genau, genau.
Aber von der Snackbude bis zum Sternerestaurant ist halt ein Thema. Und da kannst du die, also kann man sich, wir haben auch Leute dabei, die finden das Essen auf dem Teller vielleicht geil, aber die arbeiten seit 20 Jahren in der Branche für Porzellan und die drehen jeden Teller um, wenn der auf dem Tisch steht und gucken drunter und sagen, ah, oh, geil. Und
hast du das schon mal gemacht?
Ich gucke mir alles an.
Was war die Situation, die kurioseste, wo du dir das geleistet hast? Bist du erwischt worden?
Dass ich den Teller umgedreht habe?
Ja, nachgeguckt hast, von welcher Firma es ist?
Ja, da kommst du halt voll schnell ins Gespräch.
Nee, also du bist jetzt beim großen Essen, wo du schön gekleidet dahergehst.
Ja, und hebst den Teller auch, guckst runter und sagst so, ah, das ist die neue Serie von Spiegel oder was auch immer mit den Gläsern. Und dann sagen, ja, cool, ne? Ja, wir haben uns ja auch neue Gläser besorgt. Oder wenn du das machst und dann kommt irgendwie Oberkellner und sagt so, ja, wir haben ein neues Geschirr. Und dann bist du sofort im Thema. Und dann treffen sich gleich zwei Nerds und sagen, ja, das ist cool, das ist aus London, das ist Churchill, das ist seit man beiden. Und dann geht's richtig ab. Das ist wie, als wenn, weiß ich nicht, zwei Gas-Wasser-Installateure sich darüber unterhalten, dass das die neue Version vom Grohe Wasserhahn ist und der hat jetzt 10 cm mehr Abstand zum Abfluss und das ist super geil. Du bist ja in deiner Welt gefangen und dadurch, dass durch diesen Gastronomieeinfluss und durch diese Wertschätzung von Lebensmitteln ist für mich auch situationsabhängig.
Sehr geil. Also im Endeffekt habe ich noch nie so betrachtet, Tellerheben ist ein...
Du kannst es bei mir, also das Glas, in dem du einen Cocktail oder selbst das Wasser servierst, kann so falsch sein, dass ich keinen Bock auf das Wasser habe. Es ist einfach so.
Okay, und wieder einmal war es ein Beweis,
aber dass die
zwei Welten aufeinander treffen.
Nein, aber wenn ich mit meinem Vater in den Wald fahre und wir einen Hochsitz reparieren, dann trinke ich auch mein Wasser oder Bier oder sonst was aus dem Senfglas, weil es zur Situation passt. Ich bin ein Extrem. Aber ich kann ja nicht, du kannst nicht eine Pasta mit Scampis oder Walnuss-Gorgonzola-Soße, kannst du nicht mit Rotwein. Kannst du machen, wenn es dein Geschmack ist. Aber ich nicht. Ich brauche dazu einen grapefruitlastigen Weißwein, der jung ist, der pritzelt. Und dazu brauche ich aber ein Mediumwasser. Und es gibt anderes Essen. Warte, ich bin in der Rage. Und dann gibt es anderes Essen, da brauche ich stilles Wasser dazu, weil die Kohlensäure sonst das andere kaputt macht. Und wenn du das auf einem falschen Teller servierst, wo das dann zum Beispiel so sehr in die Breite geht oder eine Suppe zum Beispiel, die eine große Oberfläche braucht, damit du Croutons drauf machen kannst und noch ein bisschen Öl, zum Beispiel zur Winterzeit eine Kürbissuppe, wo du noch Croutons drauf machst, Kernöl etc. Die brauchen eine große Oberfläche, kannst du also eine Schale nehmen, es muss halt passen. Oder wenn du dippst etc. Und das gehört für mich zum Essen dazu. Für mich ist Nahrungsaufnahme, nur Nahrungsaufnahme ist für mich purer Stress, kriege auch Magenschmerzen.
Aber wenn du mir das schon so erzählst, dann bin ich bei dem Punkt gesagt, das ist ja schon Stress, wenn ich nur daran denke, selber zu kochen.
Ganz kurz, haben wir zusammen gegrillt?
Und B, kann ich mir jetzt vorstellen, warum du Silvester geweint hast, weil so wie du gerade in Rage bist, bräuchtest du wahrscheinlich alle 3 Tage mal so eine Auszeit, um mal wieder runterzukommen.
Nö, das hat damit nichts zu tun. Das war übrigens ein orientalischer Abend. Wir haben zu Silvester immer Themen.
Ach so,
okay. Immer Landesthemen.
Ja.
Und es wird sich auch verkleidet.
Ja.
Und dann wird auch das Essen entsprechend gekocht, gegrillt, gemacht, getan.
Also was wir in unserer Familie mal gemacht haben, meine Frau hatte mit Jaron, ich hatte mit Simi zusammen ein Kochduell gemacht. Und dann haben wir dann, da waren die aber Lütte, da waren die 8 oder 9. Und dann haben wir dann halt noch...
Lütte ist aber kein... Lütte, ist das ein Berliner Begriff?
Interessiert's mich?
Nee, aber ich bin neugierig.
Nö, Lütte.
Woher kommt denn das?
Lütte ist klein, das ist Norddeutsch, glaube ich, oder?
Das kommt gut hin, glaube ich.
Ja, aber wir sind ja nicht so weit
von uns. Entweder Norddeutsch oder Türkisch. Ist ein Ü drin. Ist das schon rassistisch? Ich hoffe nicht.
Nee, dann tut's mir leid. Es erinnert mich an die besten Zeiten von Glücksrad. Ich kaufe ein Ü.
Das ist rassistisch.
Ach so, dann müssen wir es rausschneiden.
Das können
dann
wir nicht machen.
Bitte ich vielmals um Entschuldigung.
Nee, das geht klar.
Jetzt bin ich aber am Überlegen, was wollte ich eigentlich sagen?
Aber weißt du, was das alles übrigens ist?
Nee.
Wertschätzung.
Wem gegenüber?
Naja, also Essen... Lebensmittel, Geld, Wahrnehmung. Da hat jemand irgendwo auf dem Feld Blumenkohl aus dem Boden gerissen. Oder wächst er am Baum? Das wäre jetzt eine Frage an dich.
Der Blumenkohl?
Nein, weil man kann ja sein, dass du nicht so im Thema bist, dass du nicht weißt, Ananas zum Beispiel.
Ich habe einen Kleingarten. Bist du jetzt...
Naja, der Kleingarten.
Ja.
Aber in dem habe ich gegrillt.
Ja, sehr erfolgreich.
Und da hast du ja gesehen, zum Beispiel, wie man das macht, wenn man da völlig drin aufgeht.
Ja, wenn man drin aufgeht. Und ich merke bei dem Thema...
Aber mir einfach eine 99-Cent-Bratwurst auf den Grill zu schmeißen, um dann da mit Senf eine Bratwurst zu essen, ja, passt. Aber zum Beispiel, wenn ich ins Stadion gehe, dann, weiß ich nicht, dann da esse ich dann keine gebratenen Nudeln vom Chinesen vor der Tür, weil das für mich, auch wenn das mit Sicherheit geile gebratene Nudeln sind, aber das geht nicht klar für mich. Im Stadion kann ich keine gebratenen Nudeln essen.
Also der Kontext, das bei dir noch anscheinend.
Komplett.
Ja, okay.
Aber es ist die Wertschätzung in dem Moment, in dem du dich befindest.
Und dann kommen wir wieder zusammen. Wertschätzung ist eigentlich so die Grundlage unseres Lebens.
Naja, unseres vielleicht. Also ich finde nicht, dass man... Also ich glaube, Wertschätzung selber ist ein verkanntes Thema.
Ja, und wird immer mehr
verkannt. War das eine Frage oder war es ein Aussagen?
Das ja. War für mich eigentlich jetzt eine These?
Ja.
Also es war nicht, sondern es ist für mich eine These. Und ich dachte, du antwortest jetzt so in die Richtung, ja, aber die Wertschätzung geht in unserer Gesellschaft immer mehr flöten. Aber du hast den Bogen jetzt gleich zugemacht, so können wir gleich zum nächsten Thema gehen.
Was nee, wir können da sehr gerne drüber sprechen.
Ich war gerade überlegen, was da noch an den anderen vier Fingern waren, die du mir vorhin...
Neid, Missgunst, Innenwirkung, Außenwirkung.
Okay, wir streichen das und machen jetzt Wertschätzung.
Ist gut.
Ja, bin dabei.
Kommt Wertschätzung in deinen Resilienzthemen vor? Wertschätzung an sich selber oder nach außen?
Also als Begriff nicht. Die große Überschrift ist aber eigentlich im Endeffekt ja immer so, wenn du die einzelnen Themen der Resilienz zusammennimmst, müsstest du eigentlich wie bei einem Preisrätsel, wo du dann so einzelne Wörter mal zusammensetzt, eigentlich rauskriegen.
Das ist ein Lückentext.
Nee, ja, dass eigentlich die Wertschätzung dir gegenüber das Wichtigste halt ist. Weil wenn du nicht deinen Wert schätzt, wenn du dich nicht als etwas Wertvolles schätzt, dann wirst du dich ja auch nicht um deine Gesundheit kümmern. Dann wirst du dich nicht kümmern, wo will ich denn noch besser werden? Dann wirst du dich nicht drum kümmern, wo kann ich denn jetzt noch Ziele mir für die nächsten 1, 2, 3, 4, 5 Monate setzen, um besser zu werden. Also,
oh nee, da müssen wir Wertschätzung erstmal auseinandernehmen.
Na, dann leg mal los.
Na, ich habe ja Wertschätzung für Situationen, für Dinge, für Menschen, für, aber das kann ich ja trotzdem, auch wenn ich mich selber vielleicht nicht so wertschätze.
Du kannst alles. Ich kann auch kochen, auch wenn ich die Produkte nicht wertschätze. Die Sache ist doch nur so, dass wenn ich eine Wertschätzung habe, ist es eine ganz andere Grundlage. Ich würde jetzt mal in die Küche gehen. Wenn ich etwas wertschätze, habe ich viel edlere Unterlagen und viel bessere Equipment da, um aus dem, was ich vorfinde, dann etwas Geiles zu machen. Also quasi aus meinem Leben dann halt auch etwas zu machen. Wenn ich mich selber wertschätze, dann ist so eigentlich die Frage, warum stehe ich jeden Morgen auf? Warum habe ich Ziele? Warum sollte ich dieses und jenes machen?
Gieß mir auch noch ein bisschen Wasser ein.
Ja, die Frage ist jetzt, ob das Wasser jetzt ausreichend ist oder du nicht was
mit Zettel ist. Das ist perfekt.
Also wertschätzend in der Hinsicht ist für mich ein Wort, was viel zu sehr...
Schätzt du dich wert? Oder schätzt du dich ausreichend wert? Oder ist es genau das, woran du arbeitest?
Letztes. Also ich würde Antwort C nehmen, das, woran ich arbeite.
Dann buche ich das für Sie ein.
Okay, weil die Frage ist ja, wer bestimmt denn die Skalierung? Wenn ich sage, ich wertschätze mich, habe ich ja eigentlich eine Skalierung vor mir. Sehr, mittel, gar nicht.
Aber bei gar nicht kommen wir ja in die Kategorie, dass du Fremdhilfe brauchst, beziehungsweise worst case suizidale Dinge tust oder ritzt oder irgendwas.
Nee, ich bin ja auch der Meinung, wenn du dich wertschätzt und stellst fest, oh, da gibt's Themen, die noch nicht so gut funktionieren. Also ich würde es jetzt nicht global sagen, wertschätzend ist 100%, sondern es können nur kleine Teile halt auch sein, dass ich dann sage, ich hole mir Hilfe und spreche mit irgendjemand darüber, der mir hilft. Wobei Hilfe muss jetzt noch nicht sein, dass ich zum Psychologen, zum Verhaltenstherapeut gehe. Es kann ein guter Kumpel sein, das kann meinetwegen auch jemand sein. Also was ich mal so ein Freund bin, sind Großeltern. Ich glaube, dadurch, dass ich schon Ewigkeiten keine mehr habe, finde ich es immer so geil, wenn Leute so gegenüber sitzen, die Ruhe des Herbstes dann in ihrem Gesicht stehen und die dann einfach ganz so sagen, ey, bleib doch ganz cool, es sieht so und so aus.
Und na, das ist aber, also ganz kurz, da müssen wir intervenieren. Also, das ist charakterlich ein, du kannst das nicht pauschalisieren, du kannst nicht sagen, ja, bleib doch mal, du hast alles schon erlebt, etc. Ich kenne Leute, die haben einen Ruhepuls von 5, die sitzen, da gibt's dieses Foto, wo dieser Typ vor ihm in seinem brennenden Haus sitzt und die Feuerwehr das löscht, weil er sagt, löscht hier einer. Es gibt Menschen, die haben einen Ruhepuls von 4. Denen ist es egal. Es gibt andere, die sind aufbrausen und diese Mischung macht's ja aus.
Ja, aber ich glaube halt auch, das Alter macht damit sehr viel aus. Je mehr du erlebt hast,
nein.
Doch.
Ich habe schon sehr, sehr viel erlebt und bin lange nicht fertig, aber es lässt mich anders agieren, aber ich denke nicht pauschal zu sagen, dass ich ruhiger werde.
Bei dir bin ich auf dem Weg, um zu sagen, nicht so ein 100% oder ein Idealismus denken, wie du jetzt gerade jemanden vorstellst, aber ich kann mir vorstellen, durch das, was du erlebt hast, bist du schon ruhiger geworden als früher. Und dann bist du ja schon auf dem Weg. Das Problem ist so bei ganz vielen Dingen, das passiert mir immer wieder, wenn irgendeiner was sagt, oh, ich finde das schön, ich finde das wertschätzend, ich finde das, wo ich dann sage, ja, aber was hast du denn für eine Skalierung da? Das ist ein Oberbegriff. Lass uns mal gucken, was steckt denn da drunter?
Egoismus.
Oder wertschätzend? Ja.
Das ist eigener Wertschätzung.
Ja. Und
aber das, gesunder Egoismus.
Und das ist das, was ich halt gerne auch im Resilienztraining immer rüberbringe, dieses Wort Egoismus. Gesunder Egoismus, ne? Weil Ego heißt ja ich betrachtet, Egoismus ist halt auf mich bezogen. Und ich sage, das haben wir halt auch zum größten Teil verloren. In Deutschland ist das Wort Egoismus, wenn du das halt
verpönt bzw. negativ behaftet.
Ja, mehr als negativ, da bist du ja gleich der Außenseiter. Aber es zählt ja mit dazu zu der Wertschätzung, weil wenn ich nicht um mich selber kümmere, um meine Gesundheit, wer macht's denn dann sonst?
Aber ein schöner Begriff dafür sind Opportunitätskosten.
Kannst du das jetzt nochmal auf 33 abspielen?
Könnte ich.
Ja.
Ein schöner Begriff sind Opportunitätskosten. Du könntest jetzt sagen, nö, ist mir alles egal. Ich will mich um mich selber kümmern, könntest du sagen, wenn ich mich jetzt darum kümmere, das ist mir einfach zu aufwendig. Deswegen, die Opportunität ist nicht gegeben. Aber wir sind doch, es gibt doch ganz
viel. Individuell halt auch alles.
Ja, aber es ist doch bei allem so. Du kannst, das Wort Consulting ist ausgelutscht. Versicherungsmakler haben alle sofort ein Stigma. Das Wort Egoismus ist nicht, dabei ist hier jeder so anonym und Egoismus in dieser Stadt, egoistisch, Entschuldigung, in dieser Stadt. Aber klar gehört es dazu. Aber das bringt dir ja auch keiner bei. Was ist gesund, was ist ungesund? Was ist respektvoll und was ist respektlos? Dir oder auch anderen gegenüber? Ey, ich brauche gerade meine 5 Minuten, dann bin ich für dich da. Es ist ja die Frage, ne, Aufforderung als Bitten zu formulieren. Habe ich gerade Zeit für dich oder nehme ich mir die Zeit für dich? Das sind ja alles Dinge, die wir ja im Handeln einbauen müssen, um für uns selbst, aber auch für andere ja überhaupt diesen Raum zu schaffen. Ich kann mich jetzt gerade um dich kümmern, bin aber total auf Level oder gestresst oder dieses, wir in der Gastronomie bzw. in der Hotellerie, ist es der Prozess, den man jahrelang nicht wirklich gut weiterentwickelt hat, ist es, den Gast ankommen zu lassen und was für ein Gast und wie kommt der gerade an und ist der gerade titschnass oder war der gestresst, ist der gestresst, kommt der gerade mit der Bahn 2 Stunden zu spät und dann dieses, hatten sie eine gute Anreise etc. pp. Das ist ja diese Wahrnehmung. Und zu sagen, Stefan, ja, ich habe 5 Minuten für dich. In 10 Minuten passt das für dich, weil dann habe ich zu 100% ein offenes Ohr für dich.
Guter Einwand von mir. Wir waren neulich essen im chinesischen Restaurant. Da fragt er nur, ob wir reserviert haben. Haben wir gesagt, nein. Dann sagt er, okay, ihr habt 1 Stunde Zeit. Ihr könnt euch da hinsetzen. Dann kam er gleich zu uns hingerannt und hat gesagt, ich nehme eure Bestellung als allererstes auf, damit ihr als erstes das Essen habt und dann wieder schnell draußen seid.
Ja, perfekter Dienstleister.
Und das ist halt hängen geblieben, wo ich dann auch für mich festgestellt habe.
Mega.
Eine gute Gastro beinhaltet nicht nur ein leckeres Essen, sondern es fängt schon dabei an, wie das Personal halt aussieht.
30% ist das Essen.
Dass du siehst dann halt wie, also das waren dann auch wieder Tischdecken, die in so einer durchsichtigen Plastikfolie abgesichert waren.
Okay.
Also da wurden sämtliche Klischees dieser Welt irgendwie vereint und das sind dann halt auch die Dinge, wo du dann nachher, wenn du die Rechnung kriegst, dann auch immer so einen Jahresrückblick quasi machst. Was war jetzt gerade in der letzten Stunde, wo ich hier saß und gegessen habe? Ist es mir das wert? Ja oder nein, ne? Und leider komme ich immer wieder zum Ergebnis, es ist immer seltener, dass ich sage, ey, das war ein Erlebnis, weil im Endeffekt ist es nichts anderes als eine Auszeit. Andere gehen zur Kosmetik, andere machen sonstige Veranstaltungen in einer Stunde und da finde ich dann halt, wenn ich essen gehe, möchte ich gerne ein gewisses Gefühl auch der Unterhaltung haben. Für mich ist es halt eine Unterhaltung, wenn jemand sich darum kümmert, mir den Raum gibt, also so eine Gesamtkomposition.
Gut, aber so wie ich das jetzt richtig wahrgenommen habe, gehst du ja nicht aufgrund einer Speise, eines Getränks, einer Vorkenntnis oder eines bestimmten Gelüstes in ein Restaurant, sondern du gehst wegen des Gesamthappenings ins Restaurant. Das heißt, schlussendlich.
Der Anlass ist immer, dass ich Hunger habe, Knast oder was auch immer. Da, sonst würde mir, kann ich auch zu Hause bleiben.
Ja, aber ich fahre ja in einen bestimmten Laden, um XY zu essen und weiß, oder weil es Ambiente plus das, also ich krieg eine Pasta da und ich krieg eine Pasta da, aber ich möchte, wenn ich die Pasta esse, mich dahin fahren. Das, bei dir geht es ja wirklich darum, okay, es muss cool sein, es muss funktionieren. Aber du fährst ja nicht von, weiß ich nicht, das Steak-Restaurant.
Dann, genau. Also habe ich gar nicht so die Quellen, um das rauszukriegen. Wo ist denn jetzt das Innenrestaurant? Wenn ich mir bei Arbeitskollegen, Kolleginnen auf Instagram angucken, wo die halt überall sind und da essen, wo ich denke, oh ja, ist schön. Aber es ist mir halt auch ein bisschen zu viel Aufwand. Also ich gucke schon eher so im Dunstkreis, in der Umgebung, in meinem Kiez.
Okay, das ist eine Priorisierung.
Was da halt ist.
Bist du im Kiez gut versorgt, sodass du sagst, mir fehlt nichts, was das angeht? Also
Also mir fällt gerade schwer zu überlegen, wo es in Kiez gehen sollte, wo man heutzutage nicht mehr gut versorgt ist, weil...
Also ich kann hier nicht rauslaufen, muss durch Berlin fahren, aber das liegt auch, glaube ich, am Mindset.
Ja, also da, wo ich...
Aber hier ist nicht viel, weil hier gibt es auch nicht so, hier gibt es auch keinen...
Da, wo ich
wie nennt sich das?
Späti?
Nein, ja, den gibt es irgendwie, aber wie nennt sich das, wenn wir...
Kaufhalle?
Nein, jetzt warte doch mal. Wortfindungsstörung. Ja. Wenn du...
Pronto, aber schnell. Das Fragengewitter.
Ich frage mich immer noch, wie hört sich sowas an?
Das ist eine gute Frage. Aber nee, ich habe Pronto, aber schnell Fragerunde. Ich glaube, die ist völlig fehl am Platz. Nee, das war jetzt... Stunde ist übrigens um. Aber Wertschätzung ist halt gut. Nochmal zur eigentlichen Thematik mit dem Restaurant.
Ja.
Ich suche das Wort... wo du Straßenzüge hast, wo diverse Restaurants sind, Bars etc. pp. Wie du, weißt ja, das sind sie ja nicht Kiez, sondern doch, das heißt Kiez eigentlich, ne?
Hier ja,
heißt es Kiez.
Ja,
ja. Ja, das ist hier nicht so. Hier hast du zwei, drei Restaurants.
Aber das wir sollten ein anderes Wort sehen, weil Kiez beim Scroll ist es ziemlich wenig Punkte gibt. Wobei du hast ein Z mit drin und dann hängt es davon ab, auf welchem Platz du kommst, auf dem blauen oder einen roten. Also wenn du jetzt Scrabble-mäßig, punktemäßig denkst, müssen wir ein anderes Wort finden. Aber ansonsten.
Ich glaube, ich habe das letzte Mal Scrabble vor über 15 Jahren gespielt.
Ich habe noch nie Scrabble gespielt.
Wieso weißt du dann, welche Punkte es dafür gibt?
Weil ich das immer gerne von außen angucke oder das Spiel mich eigentlich fasziniert. Aber ich habe bis dato noch nie gespielt.
Mit deinem Wortschatz hast du noch kein Scrabble gespielt. Wollen wir mal Scrabble spielen?
Ja, aber ich würde gnadenlos verlieren, weil orthografisch war ich früher in der Schule mal ziemlich schlecht. Wobei ich jetzt gerade mal einen kleinen Werbeblock einbringe. Wir haben neulich in lustiger Freundschaftsrunde ein geiles Spiel gespielt. Heißt Hitster. H-I-T-S-T-E-R.
Ja. Spielen gerade alle. Echt? Musste ich im Sommer auch schon spielen.
Ey, es war der Brüller, weil ich, der sich...
Ja, super, aber dann kommt das Alter ja wohl absolut zum Vorteil, weil du direkt...
Nein, ich kann mir...
jedes Lied zuordnen
konntest. Nein, ich kann mir keine Namen merken und auch keine... Also wenn du dir keine Namen merken kannst, du liegst hier hinten. Außer, wir haben es ja nur so gespielt, dass wir das nach Jahren dann halt immer eingeordnet haben. Ne? Und da muss ich sagen, war ich schon...
Gut.
Sehr gut. Grade, beim Scrabble genial, bringt das viele Punkte. Gibt es noch eine Steigung von genial?
Stefan nee, Illner.
Es ist halt einfach dieses Gefühl, ne? Dann einfach zu sagen, ja, man hört hinein und sagt, ah, was ist da für ein Keyboard drin? Sehr elektronisch oder schon ein bisschen feiner. Wird da viel mit Saxophon gespielt oder hörst du noch das Schlagzeug
hier? Oh, raus? Bitte. So und, hast du das analysiert?
Ja, um dann halt sagen zu können, in welcher Zeit es dann ungefähr halt herkommt. Und ich habe aber oft immer festgestellt, dass ich immer so 4-5 Jahre falschen Zeitraum angeben. Also immer 4-5 Jahre danach, wo ich mich dann gefragt habe.
Heißt das jetzt, du bist an der Zeit voraus oder hängst hinterher? Das muss ich jetzt kurz
überlegen. Ja, das war ich halt auch. Ich war der Zeit hinterher, weil ich das immer 5 Jahre später eingeordnet habe. Also das ist, und jetzt, aber seitdem wir das gespielt haben, ist es wirklich so, dass wenn wir uns, wenn wir irgendwelche Lieder immer hören, wir dann gleich am Überlegen sind, aus welcher Zeit kommt denn das? Oder
du sitzt ja im Auto hinten rechts, da kannst du ja beim Musik hören, hast du ja genug Zeit, sich darum zu kümmern.
Ich kann dann chasen und dann einen auf...
sagen, das ist aus 2012 und war auf der EP von und...
Ja, aber muss ich sagen, Spieler C zum Thema Kommunikation mit hinein, ist eins der wichtigsten Dinge, aber das war der kleine Werbeblock, der jetzt hier mit...
Für das Spiel.
Ja, für das Spiel. Also ich
habe noch Fragen zu dem gesunden Egoismus und
ja?
Wann kippt es zur Arroganz?
Der gesunde Egoismus. Als erstes würde bei mir jetzt die Frage kommen, was ist denn schlecht an Arroganz?
Oh, der ist gut. Aber wie definieren wir denn Arroganz?
Ja, genau. Und da fängt es ja wieder an, weil das ist ein schmaler Grad. Und es hängt mit der Skalierung zusammen. Was ist mir wert? Was duldet mein Umfeld im Endeffekt auch?
Aber man kann ja sich arrogant verhalten und man kann ja arrogant sprechen. Also es gibt ja Leute, die kommen in den Raum und da sagst du, boah, das war jetzt aber arrogant verhalten, aber hat derjenige noch gar nichts gemacht. Dann ist es ja deine Wahrnehmung.
Ja.
Aber.
Aber du merkst es ja, du hast ja die Antwort eigentlich selber gesehen. Das ist dann, Arroganz ist dann schlecht, wenn die Wahrnehmung der anderen es negativ beurteilen. Aber aus meiner Sicht findest du...
Was kann ich denn dafür, wie Leute das... Wenn Leute denken, was sie denken wollen.
Ja, aber dann kann es dir doch auch total egal sein, ob sie sagen, du bist arrogant oder nicht.
Weil hat dich schon mal jemand arrogant betitelt?
So voll ins Gesicht? Nicht.
Ja, passt auch nicht.
Echt?
Du bist null arrogant.
Ja, aber das klingt dann auch schon wieder so ein bisschen wie, du bist ja Milchbubi.
Was? Nein. Ja, weißt du, also sorry, kennst du diese Aufgaben, wo man Sachen miteinander verbinden muss? Also nicht arrogant heißt für Stefan gleich Milchbubi. Das ist ja völliger Quatsch.
Ja, aber da merkst du so, wie wir denken. Ne? Wenn in unserer heutigen Gesellschaft hast du ganz oft immer diesen Punkt, ich sage etwas Und man redet nicht mehr darüber, was ist denn der Mittelwert, sondern man springt gleich auf an das andere Ende halt hinüber und sagt dann halt...
Ja, okay, schwarz-weiß.
Ja, genau. Und das ist für mich halt echt ein großes Problem, dass ich dann immer versuche, den Leuten zu sagen, was ist denn das Mittelding?
Also du sagst an sich, Arroganz ist nichts Verkehrtes.
Falsch. Arroganz ist dann verkehrt, wenn die anderen das überwiegend als negativ aufnehmen. Weil dann könnte
ich... Was heißt denn für dich arrogant?
Also, gerade fällt mir so ein, dass ich dieses Wort gar nicht alleine stehen lassen könnte, sondern bei mir kommt immer so arrogantes Arschloch. Also, das sind die beiden Begriffe, die immer zusammen...
Ach, man braucht immer, hinter dem Wort muss noch ein Addendum kommen.
Bei mir ist es schon so arrogantes Arschloch. Also, es ist halt eine Person, die von ihrem Wesen her wenig Empathie für andere quasi ausschaut. Das ist das.
Also, gibt es für dich keinen arroganten Gentleman? Oder eine arrogante Dame? Entschuldigung, ich muss ja immer, ich habe immer...
Wenn betitelst du denn oder beinhaltet das Wort Gentleman und Dame etwas Positives?
Ja, Etikette.
Dann schließt sich das halt aus.
Da muss ich dir widersprechen.
Ja, gerne.
Aber
die Frage ist jetzt nur, wie wollen wir das mal... Also da würde ich jetzt gerne mit dir mal unterwegs sein und dann irgendwo zu irgendwelchen Partys hingehen. Und wir würden uns mal den ganzen Abend dann nur...
Ja, das können wir gerne machen. Aber wir haben ja sowieso noch vor, dass wir einen Autopodcast machen, wenn das Wetter ein bisschen besser ist und die Sonne scheint.
Stimmt.
Dann fahren wir durch Berlin und machen eine Folge im Auto. Und dann nehmen wir auch mit auf, was wir wahrnehmen und sehen.
Ja. Weißt du, was einer meiner Wünsche noch ist?
Jetzt kommt's. Also, ist Vorsätze oder Wünsche? Hat das was mit dem Jahreswechsel zu tun?
Nee, es ist ein Wunsch, was ja auch kein Ziel ist, weil ein Ziel müsste ich ja zeitlich fixieren, um sagen zu können, wann ich es umsetzen will und auch gucken, was ich damit machen möchte. Genau.
Was?
Ein Wunsch wäre einfach mal so, einmal zu so einer Party von Ritter Butzke.
Das können wir ja machen.
Ja, aber das ist bei mir schon wieder irgendwie so weit weg. Also es ist irgendwie, da bin ich schon mal überlegen, wie kommst du an dem Türsteher überhaupt vorbei, weißt du?
Das ist ja so.
Wenn du freundlich guten Abend sagst und da vorbei gehst.
Ja, und dann sagt, dass da keine Türsteherin steht.
Und dann wird er dich angucken, also mich angucken und sagen, ey, Alter, hier ist kein Ort zum Sterben.
Nee, du weißt du eigentlich, wie gemischt das Publikum in dieser Stadt ist?
Nee, eben nicht. Weißt du, ich habe neulich nur ein paar Beiträge gesehen auf Instagram.
Du weißt, dass wir bei dem Podcast unmerklich, dass wir das hier aufnehmen, ne?
Ja.
Okay, also geben wir uns jetzt die Hand drauf, wir beide Ritter putzen. Geil. Super Schlusswort, Stefan.
Okay.
Aber da gehen wir sehr wertschätzend hin. Und ein bisschen arrogant danach, dass du in der Ritterbutzke warst.
Wo jetzt die Frage aufkommt, zählt es ein bisschen dazu, beim Türsteher da so ein bisschen arrogant zu wirken?
Nee, es zählt dazu, dafür also meine Wahrnehmung, das wäre ja jetzt auch nochmal wieder die nächsten 15 Minuten. Da muss jemand stehen, wo du sagst, der sorgt, die Person, das Team sorgt dafür, dass auf jeder Linie dafür gesorgt wird, Sicherheit.
Ja.
Dass die Leute, die da sind, sich alle miteinander quasi identifizieren. Also auch ein bisschen zu selektieren und sagen, heute feiert hier bei der und der Musik, mit der und der Art und Weise. Oder das ist das, was wir hier bei uns in der Location, in dem Club, in dem Restaurant, was auch immer, wollen. Damit man sicherstellt, dass man sich untereinander auch versteht.
Und Ziel für die nächsten 5 Jahre ist, dich auf Ibiza zu erleben, wie du am Strand in kurzen Hosen.
Warum muss es die kurze Hose sein? Aber das können wir mal auflegen. Ibiza dieses Jahr sollte klappen.
Ja, aber Ibiza in langen Hosen, bitte dich.
Also Leinenhose?
Da merkt man, dass ich nicht nur vom Kochen, sondern auch von Mode keine Ahnung
habe. Das macht nichts, du hast auf jeden Fall was an. Ach ja, herrlich. Stefan, das war mir ein Fest.
Darauf lass uns die 5 geben.
Für Ritter Butzke. Sehr gut.
Junge, was ein Gelaber. Das war Hoodies und Trompeten.